So, liebes Podcast-affines Volk, willkommen zu Folge 130 von Tischlein deck dich, wo ihr eine reingedrückt bekommt in diesem Podcast. Und ich will euch hier in mein Korsett spannen, will euch meine Zwangsjacke, mein Zwangsjackett anziehen und will euch hier als meine Podcast-Sklaven halten. Ja. Nein, liebe Leute, wie gesagt, hier geht alles mit Liebe und Zärtlichkeit zu. Nur manchmal kann ich mich nicht im Zaum halten und mit mir gehen die Pferde durch. So, heute hoffentlich wieder. Obwohl es ja ernste Themen sind, es ist aber trotzdem wichtig, wie ich schon betonte, wir wollen diese revolutionäre Gruppe ausbilden, auch für den Guerillakampf, denn es kann ja nicht sein, dass wir da auf andere Länder hinschauen, in Lateinamerika, wie in Peru, wo es diesen bewaffneten Widerstand gab in den 80ern und in den 90ern. Und ja, vielleicht gab es da auch gewisse Gewaltexzesse, aber grundrichtig war ja dieses Vorgehen des Sendero Luminoso, des hellen Wegs der kommunistischen Partei dort, die verschiedene Gebiete eingenommen hat, sich vorgekämpft hat bis nach Lima, dort auch Anschläge verübt hat und sich in dieser Provinz gründete, einer abgelegenen ländlichen Provinz. So ist es nun mal, eher unterentwickelt. Vielleicht liegt da die Gewalt näher und hier könnten wir versuchen, erstmal friedlich ranzugehen in Deutschland, aber dürfen auch nicht vor Gewalt zurückschauen, denn sonst strecken wir gleich die Waffen, die Fühler und sagen einfach, ja komm, dann muss es das Konservative sein, der Erhalt des Alten. Und das ist leider nicht akzeptabel. Und das waren auch schon meine kommunistischen theoretischen Erwägungen. Und jetzt will ich einfach wieder freien Lauf. Nein. Für einen Lauf mein geschossen lassen. Liebe Leute, ich kann zu meinem Duktus jetzt auch gar nichts mehr sagen. Das ist ein Kriegsduktus, ganz klar. Ich stehe heute hier am 20. September und ich will diese Auseinandersetzung, diesen Sondereinsatz, diese Spezialmaßnahme gegen verfeindete Podcastgebiete bis zum 30. September geklärt haben. Das muss vom Tisch sein, sage ich ganz klar. Und deshalb muss ich mich jetzt ranhalten. Vielleicht sogar zweimal täglich Podcast. Ja, ich glaube, das wäre die Lösung. Sonst werde ich nicht fertig mit denen. Und jetzt arbeiten wir aber mein eigenes revolutionäres Programm aus. Ja, liebe Schäfchen, ihr müsst mir auch unter die Arme greifen. Ich will euch helfen, euch befreien, wie die Volksbefreiungsarmee in China die Leute befreite damals vom Faschismus. Und heute, ja, will ich euch befreien, aber dafür müsst ihr mir auch freie Hand lassen. Da kann es keine kein Pochen auf den Menschenrechten geben, sondern nur auf dieses Recht auch teilzunehmen an der Revolution. So lade ich euch alle ein. Und wenn ihr diesen Universalismus des Marxismus richtig verinnerlicht und demonstriert, dass ihr begriffen habt, was unsere Zielrichtung ist, wie die Parteilinie umzusetzen oder auch weiterzuentwickeln, zu transformieren, ist für die aktuellen Erfordernisse der Situation, vor der ihr euch in eurem ländlichen zugeteilten Regionalgebiet vielleicht befindet, wo ihr die Volksmassen erstmal bekannt machen müsst mit der kommunistischen Zentralherrschaft. Dort sage ich euch, ja, habt ihr auch in gewisser Weise Freihand, aber wer gegen das Zentralregime angeht und aufbegehrt und die Linie der Partei nicht einsehen und durchsetzen will, gegen den werden wir auch hart vorgehen und werden den wiederum seines Amts entheben. Und das ist für mich ganz klar, wir müssen diese Zentralherrschaft aufbauen. Ich erhebe ja auch nicht diesen Führungsanspruch. Aber, wie ich meinte, ich will Kanzler werden. Nein, das natürlich sowieso nicht. Aber ich stehe zur Verfügung, falls es kein anderer machen kann. Was eben leider meine Befürchtung ist. Dann stelle ich mich in den Dienst. Und würde da sagen, jawohl, weil es in dieser Zeit der brutalen Klassenkämpfe noch ein Anführer einer Volksbewegung braucht und sich die Menschen noch nicht frei assoziativ organisieren können, müssen wir also hier jemand finden, der das Ganze auch anleitet und überblickt. Und so sehe ich mich da in der Hauptstadt, in der neuen Hauptstadt Europas sitzen, als Generalsekretär. Natürlich, ich protokolliere die revolutionären Fortschritte nur. Und überlasse die Bewegung der Geschichte euch, meinen treuen Mitstreifern, Streitern, Helfern, mit Umstürzlern in den einzelnen Regionen. Und dieses neue sozialistische Reich soll sich also über Europa erstrecken. Die Hauptstadt, meine ich, wo können wir die hinpflanzen? Einen Moment mal, ich werfe nur kurz einen Blick auf die Landkarte. Vielleicht da, wo ich sowieso wohne, so wie es ja auch Adenauer damals gemacht hat, der dort wohnte bei Bonn und deshalb sagte, jawohl, da muss es sein. Aber nein, das Herz von Europa ist es, ist irgendwo da in Thüringen. Nun ja, aber, ja, was machen wir da? Also, schnell, eine Entscheidung. Oder die Hauptstadt wechselt alle 6 Monate, so wie früher Karl der Große auch rumgereist ist in seinem Reich. Ja, ich würde mal vorschlagen, Minsk als erste Hauptstadt. Weiß gar nicht warum, aber das sieht ganz schön aus hier. Ah, schön, Hochhäuser, Seen. Ja, es muss eben eins der bisher beherrschten zurückgelassenen Gebiete sein. Minsk, ja, ich glaube, das trifft sich ganz gut. Auch Russland müssen wir dann natürlich eingliedern oder mal schauen, wie wir von Russland lernen können, die uns ja einiges voraus haben an sozialistischer Erfahrung. Deshalb müssen wir uns da in Richtung Osten bewegen, sage ich euch. Und ja, Ostkiew übrigens aus der Ukraine sind neue Flüchtlinge angekommen hier in der WG und das ist ja nicht so schön, dass immer noch Leute fliehen müssen. Ja, aber immerhin finden sie hier noch ein Plätzchen. Da habe ich sie gerade noch willkommen geheißen. Aber ja, werft mir das auch vor meine mangelnde Sozialkompetenz. Und habe sonst so wenig Austausch mit meinen Mitbewohnern. Wie soll das dann gehen? Als Diktator will ich mich ja auch nicht abkoppeln von den Volksmassen. Aber genau, das bringt schon, streckt schon den Bogen. Genau. Hier habe ich nur einen Tweet heute produziert. Einen ganz kurzen, der es schonungslos zum Ausdruck bringt. Also, Ich möchte zum Diktator Europas aufsteigen, der den Völkern den Weg weist in Richtung Zusammenarbeit, respektvoller Koexistenz und balanciertem Austausch von Arbeitsprodukten, Arbeitskräften und politischen Ideen. Von allein werden die Völker nie draufkommen, dass dies zu tun wäre. Diese Balance hier erinnert schon an Flassbeck, die ausgewogenen Handelsbilanzen und Arbeitskräfte, die Kapitalstöcke und die Entwicklungs- und Produktionsverfahren können wir also austauschen und teilen und auf eine Balance achten. Und jetzt kommen wir zu einigen weiteren Tweets, die mir heute in den Sinn kamen. Und dabei driften wir das ein oder andere Mal sicherlich etwas ab. Und dieser Tweet hier war der erste, den ich heute Morgen verfasste, als ich zur Arbeit ging und mir dachte, es kann doch nicht sein, schon wieder so beherrscht zu werden vom Bourgeois, der mich hier zwingt, den Weg anzutreten. Und es kommt einem nur nicht wie Zwang vor, weil die herrschende Klasse uns so sehr beherrscht, dass sie andere Weltgebiete noch viel weiter niederwirft und uns dann sagt, schau dorthin, das ist echte Beherrschung und Knechtung. Hier, das kann also keine Knechtung sein. Hier hast du alles zu schlucken. Und so schlucke ich es ja auch. Aber bringe ich hier mein revolutionäres Geschoss in Stellung. Und das ist eine Begriffsarbeit, genau, die Begriffe einfach umdeuten. Die Werte richtig werten, richtig definieren, ja. Und wenn wir das gut machen und uns gut vorbereiten für die Revolution, dann braucht es vielleicht auch gar keine Gewalt, weil dann wissen die Leute schon, ach so, das kommt uns ja zugute, was die kommunistische Partei plant. Aber wenn nicht, dann lassen sie sich eben gern was einflüstern von diesen Großgrundbesitzern und Großkapitalisten. Und werden dann denken, oh nein, das ist das ganz Schlimme, was die uns hier aufdrücken wollen. Und sich dann dagegen wenden und das kann dann blutig enden. Und da sollten wir also nicht hinkommen, aber dazu müssen wir jetzt die Begriffe klären. Diktatur und so weiter ist ein richtiger Begriff, wenn man ihn nicht so verabscheut, sondern ganz klar sagt, die faschistische Diktatur, die Militärdiktatur, wie etwa in Südamerika, Brasilien, Chile und so weiter, das ist das Falsche. Aber ja, grundsätzlich ist selbst noch so eine Diktatur wie in Ägypten oder Syrien, Irak, Libyen ja besser, als dass der Westen dann da einfällt und einmarschiert und alles in Flammen aufgeht für Jahrzehnte. Das ist noch deutlich moralischer, also an Assad oder Gaddafi festzuhalten. Und die richtige Diktatur natürlich wie in China, die sich auf eine sozialistische Verfassung stützt mit universalistischen Werten. Und die ganz falsche Hitler-Diktatur natürlich muss bekämpft werden. Und die weiche psychologische Diktatur des jetzigen liberalen Westens ist aber auch ganz falsch und muss auch bekämpft werden. Wir sehen also, es ist nicht so leicht und das ist genau der Punkt, vielleicht dieses Wort Diktatur hilft uns hier nicht weiter, denn da mischen wir alles in eins, das Gift und das Gegengift. Letztlich ist eben jede Regierungsform mit Autorität und Zwang behaftet. Und deshalb muss man das ganz klar sehen, dass wenn wir was Neues, Transzendentes einführen wollen, unsere Gegner das uns an den Kopf werfen wollen, zu sagen, ja, du willst eine Diktatur machen. Und deshalb sich lieber gleich mal positiv darauf beziehen, wie Marx sagte, die Diktatur des Proletariats. Und hier führe ich nun weiter meine Gedankenspiele aus. Ich plädiere für die reine Gewaltherrschaft des Proletariats. Schrauben wir jegliche liberalen Rechte zurück. Machen wir Schluss mit der heuchlerischen Bezugnahme auf Demokratie. Das Volk soll gehorchen, auch wenn es den sozialistischen Weg nicht begreift. Wir Parteikader ziehen unsere Massenlinie durch. Und ja, ab und zu können wir mal ins Volk hineinhorchen und sein Gegrummel zur Kenntnis nehmen. Daraus erwächst aber kein Anspruch auf Mitsprache. Denn die kommunistische Volksrepublik ist an sich bereits die institutionalisierte Massenlinie und Verteidigung der massenhaften Volksinteressen, über deren Beschaffenheit das kritische Volk sich freilich täuschen mag. Wir brauchen wegen der brutalen Klassenkämpfe und der supremen Kapitalmacht, die erst allmählich zu stürzen ist, die reine Repressionsherrschaft. Diese ist aber immer noch um Welten humaner als der heutige Liberalismus, der dem starken Arm des Erbes, des Kapitals und der politischen Einflussnahme freie Hand lässt. Denn hier ist die Arbeitermasse gezwungen, nach immer härteren Repressionen im Innern oder Sanktionen gegen Feinde des Staates im Äußeren zu rufen, aus purer ökonomischer Überlebensangst. Dieses Zeichen des Gehorsams mit dem engen liberalen Moralkonsens soll eine einheitliche Volksfront mit den Herrschenden schaffen, die daraufhin eventuell ein paar brosamen und niedrigere Gaspreise vom Tisch fallen lassen. Diese psychologische Beherrschung, die Leute nach ihrer eigenen Knechtung lechzen zu lassen, ist brutaler und entmenschlichender als jeder Sozialismus. Ja, dieses Volk, also das grundliebenswert ist, so wie ihr ja alle, das ist aber ein bisschen begriffsstutzig, so wie wir es kennen aus der Geschichte und auch vom heutigen Jetzt-Zustand. Wir können dem nicht begreifbar machen, was es mit diesem sozialistischen Weg auf sich hat, sondern dazu können wir uns dann in späteren Zeiten wenden. Und jetzt muss das Volk einfach mal gehorchen oder, wie man auch sagen kann, spuren. Spuren soll das Volk. Und natürlich auch kritisch hinterfragen. Kritisch, wie Mao eben meinte, dass man immer die Anweisung auch hinterfragt und auf die Situation anwendet, was ich vor irgendwie paraphrasiert hatte. Und jetzt aber, ich verfertige hier nur die Editionsnotizen kurz, diesen Tweet rauskopieren und dann machen wir jetzt weiter mit. Ja, genau das hier. Das Volk soll spuren. Das tut es ja schon. Es kaut nach, was der Zeitungskonsens hergibt und kauert sich zusammen in den engen Grenzen einer Vernunft, die andere für es an seiner Stelle definieren und in die geläufigen Bahnen der Gefügigkeit leiten. Die Argentinier hassen ihre neue Regierung und unterstellen ihr Korruption, weil sie links ist. Der alten rechten Macri-Regierung bescheinigen sie nur Inkompetenz, denn die Medien pflanzen dieses doppelte Maß ein. Macri ist der gute liberale Freiheits- und Freihandelskandidat. Und wenn der ein Chaos anrichtet und den Niedergang auslöst, dann höchstens aus Versehen, nicht aus absichtlichem Bereicherungskalkül, wie vermeintlich die Peronisten um Präsident Fernandes und Vizepräsidentin Kirchner. Also ja, ich möchte nur festhalten, das Volk gehorcht immer, auch heute. Nur sind es die ganz falschen Medienmächte, die dieses Gehorchen organisieren, nach völlig unproduktiven, gesellschaftsschädigenden, menschenwidrigen Zwecken. Natürlich muss im Sozialismus nach der Revolution gehorcht werden, aber nach dem richtigen Plan, dem richtigeren Kalkül. Schön. Und mit Argentinien kriege ich nur mit, es geht jetzt wirtschaftlich sehr bergab dieses Jahr. Und die Leute dort machen jetzt aber irgendwie die neue Regierung verantwortlich, die, wie ich schon mal referierte, ja auch nur diese Kredite vom IWF erbte von der Macri-Regierung, der sich so abschloss. Und irgendwie unterstellt man aber Macri nicht so diese Korruption, was irgendwie merkwürdig ist, weil gegen ihn auch Korruptionsprozesse laufen. Also immerhin, die Justiz funktioniert auch noch einigermaßen, kann das, wenn auch langsam, irgendwie aufarbeiten. Ja, gegen ihn und alle seine Minister oder wie das, wie auch immer. Aber es ist auch schwierig mit diesem Korruptionsduktus, denn dann ja, verfestigt es sich so wie auch in Peru. Alle Präsidenten irgendwie angeklagt wurden nach ihrer Amtszeit, sagte meine Freundin. Und jetzt die Besonderheit ist, unser neuer Präsident Pedro Castillo wird schon während seiner Amtszeit angeklagt. Auch er eben ein Linker, ohne viel Verstand. So wie ja wahrscheinlich auch diese Peronisten da an der Regierung. Um die ehemalige Präsidentin Cristina Kirchner, die jetzt Vizepräsidentin ist, aber und die jetzt auch einer Messerattacke, auch einem Attentat ausgesetzt war, vor ein paar Tagen, was sie überlebte. Und jetzt aber, da wird gesagt, die sind so korrupt. Und ja, ich sage auch, natürlich, man muss die wegputschen, die an diesem demokratischen System festhalten. Auch diese linken Kräfte vielleicht versuchen, die zu überzeugen, zu sagen, nee Leute, das ist das ganz Falsche, auch wenn es vielleicht gut meint und immerhin das Land wieder aufgebaut habt nach der Krise von 2000, der Handelskrise damals schon. Die, als zum ersten Mal diese ganzen Schulden zur Disposition standen und nicht mehr gezahlt werden konnten. Und ja, aber das ist irgendwie falsch. Wir können das nicht mehr haben hier mit diesen Wahlen alle 4 Jahre. Wir müssen jetzt die absolute Herrschaft des Proletariats so festschreiben in der Verfassung. Und das ist unser universalistischer Wert, dass wir sagen, dahinter dürfen wir nicht mehr zurückgehen. Und diese westliche Herrschaft über unsere Köpfe lassen wir uns nicht mehr gefallen, dass die sagen, die liberale Demokratie ist das einzig wahre. So, und das müssen wir denen klar machen. Und wenn nicht, dann auch die wegputschen. Aber zuallererst natürlich erstmal Macri wegputschen und so jemand. Ja, ist, aber, also, ja, die Medien regieren da einfach so durch. So wie ich es damals auch mitbekam, als ich dort lebte. Und reiste. Es sind vielleicht die ärmeren Volksschichten dann noch eher befreit von diesem Medienduktus. Aber der Mittelstand, die Wohlhabenden, die sind darin gefangen und sehen ja jeden Tag auf der Straße, ja, es läuft schlecht und immer schlechter jetzt sogar in letzter Zeit. Und dann muss die Regierung eben so korrupt sein. Und es ist dann wohl so, tägliche Berichte über irgendwelche Skandale, über autoritäre Herrschaftsmethoden der Regierung Kirchner und so weiter, das gehört dann dazu. Und bei Macri, der wird natürlich unheimlich gepusht und gesagt, ja, ist doch klar, das ist der Kandidat, der führt uns zurück. Und wenn da was schief geht, oh, das war jetzt aber keine böse Absicht, ist nicht so, dass der sich bereichern würde. Also ja, es ist unfassbar. Man kann diese Art und Weise der Beherrschung gar nicht richtig fassen. Meine ich, deshalb arbeite ich mich da auch gar nicht so richtig ein, kenne ich gar nicht so richtig aus, was jetzt konkret. Aber es ja, ist jetzt eher diese linkere Regierung wieder dran. Und natürlich von Seiten der Medien. Zeitungen wie Clarín und La Nación geht diese Kampagne und Hetzjagd nun wieder los oder ist im vollen Gange. Und ja, für den Wahlsieg hat es natürlich nicht mehr gereicht für Macri, weil er das Land so runtergewirtschaftet hat. Aber ja, nächstes Mal wird man dann sehen, wenn es jetzt keine Lösung gibt mit dem IWF, ob dann diese Medien wieder die Oberhand gewinnen und das ist einfach das ganz Barbarische, also dass die Leute das so eingepflanzt bekommen in den Kopf. Das ist so barbarisch. Das ist so viel falscher als alles, was in China vielleicht die Regierung ihren Bürgern einpflanzen will. Und das ist einfach ganz abzulehnen. Da ist zu sagen, nee, das müssen wir komplett zerbomben. Ja, dieses Institutionengefüge, jetzt vielleicht nicht physisch, aber einfach sagen, das müssen wir in Trümmer legen. Diese liberale Demokratie, wie sie ja auch in Argentinien herrscht, die ist nicht das Wahre, die ist nicht mehr gut genug für uns. Und ja. Und was ich auch so schön fand, was ich mal sagte, ja, die Obdachlosen in den USA, die kommen hoffentlich auf die Idee, mal nach China zu blicken und zu sagen, ja, also kann ja wohl nicht sein, dass uns hier so schlecht geht, und da zeigt uns doch unser großer Nachbar über den Pazifik, wie man es auch machen kann, alle mitnehmen, weniger Obdachlose, Arbeitslose dort und geringere Lebenshaltungskosten, eine Wohnung für jeden, das wäre doch was, sagen sich die Obdachlosen, und das wollen wir jetzt hier auch, wir fordern das, was immer das auch sein mag, Autoritarismus, Kommunismus und so weiter. Und das finde ich so schön. Diese Begriffe also gleich positiv besetzen. Die sagen, ja, die, unsere propagandistischen Westmedien sagen es immer, das ist die Autokratie in China. Also sagen wir, jawohl, wir wollen diese Autokratie einfach auch. Und wir wollen nicht mehr darüber diskutieren, was ist hier gut, was ist böse. Wir wissen, dieses Regime hier zu Hause ist das Böseste und alles andere kann wirklich nur besser sein. Ja, in diese Position müssen wir diese revolutionäre Masse geleiten. Das ist mal ein Anfang, aber heißt ja nicht, dass man sich komplett irgendwie dem ausliefert, dem chinesischen Modell, und sagt, wir müssen die Verfassung kopieren. Nein, natürlich macht man sich da eigene Gedanken auf die eigene Zeit und Kultur bezogen. Ja, ganz logisch. Und das Volk soll einfach spuren. Das ist, muss aber mal Grundvoraussetzung sein. Nicht, dass man dieses Schauspiel aufführt, als würde das Volk dann herrschen, aber eigentlich durch die Hintertür beherrscht man es doch wieder durch die Medien und diesen engen Konsens des Deliberierens, das in ein Delirieren umschlägt, und das ist so heuchlerisch. Wie Wolfgang meinte, die Russen bieten eine Welt ohne Heuchelei an, und ja, dann sollten wir uns halt eher an Russland orientieren. Also das, was Žižek schrieb und referierte, und ja, das können wir dann genau so machen. Und genau das ist meine Aussage, und es ist auch dringend an der Zeit. In anderen Ländern ist man viel ärmer dran, wie eben in Argentinien. Und es hat hier Auswirkungen, dass wir in Deutschland so feige, inaktiv und träge sind. Dieser Konservativismus von Badiou sich auch auf voller Linie durchschlagenden Erfolg hat. Man unfähig ist, ein einziges Gut zu benennen und zu wollen. Bist du auch nur ein einziges Mal in einem Flüchtlingslager in Mali, in Timbuktu gewesen? Hast du mit Menschen gesprochen und hast du dir angesehen? Das hat mich nur gerade erinnert, dieses Wort, das Einzige, was Gabriel sagte in diesem Interview mit Thilo Jung. Das ist so bizarr. Gabriel in so einer mächtigen Position sagt also dem Podcast und YouTuber hier, ja, du kannst hier nicht mitreden über deutsche Außenpolitik, weil du weißt, du warst ja noch nicht in Afrika, da im Flüchtlingslager, und bist dahin geflogen mit der Regierungsmaschine und dann Tross und hast dann mal kurz mit den Leuten da gesprochen. Also ja, bizarr. Diese Leute wie Gabriel wissen auch gar nicht mehr, was passiert, aber es ist Fakt, ist eigentlich richtig, was er da ausdrückt. Ja, da geht es schlimm zu in vielen Ecken der Welt, und es liegt aber vorrangig an uns hier, und selbst wenn wir es für uns selber noch nicht mal hinkriegen wollen, vielleicht für die anderen, wobei das ist die Frage der Empathie. Und die Empathie kann man nur in der Liebe vielleicht richtig entwickeln. Nun, kommen wir hier weiter vorwärts. Ah ja, genau. Es gibt jetzt nämlich einen Text, den ich noch verfasste. Weil wir schon bei Thilo sind, hangeln wir uns hier entlang weiter. Denn ich dachte dann wiederum an Thilos Position oder etwas, was ich klippen wollte. Ja, darauf werden wir kommen, den Aufwach-Podcast. Hatte ich angekündigt und muss ich auch liefern, wie ich sagte, schonungslose Aufklärung hier. Und da sagt Thilo dann sowas wie:
Ja.
Das sind unsere Theaterideale. Einen Moment bitte, liebe Leute. Hier habe ich es vielleicht schon vorliegen. Ein Momentchen mal, ja? Also. Komm, komm, machen wir das. Ziehen das einfach durch. Ich habe ja alles kreuz und quer. Aber hier habe ich es doch vorliegen und will das einfach liefern. Aufwand Podcast Nummer 63. Theaterideale, sagt Thilo. Und hören wir uns das bitte kurz an. Entschuldigung, ich finde sie nicht. Ich bin mir aber zu fein dazu zu pausieren, denn ich sage hier, ich will alles einfach ausliefern. Oh. Melancron war immer so eine schöne Folge. Aber nein, ich finde hier, ich weiß echt nicht.
Moment. Guten Morgen, guten Mittag, wir sind zum
Damals ja, juhu, yes. Na, was ist da los?
Ich habe ja 8 Jahre Russisch gehabt.
Echt?
Und kann nichts mehr. Doch ich kann sagen, die Zeitung liegt auf dem Tisch. Gazeta legit na stole.
Ja, wir sind heil wiedergekehrt.
Wieso höre ich dich plötzlich so leise, Thilo?
Gut, das war ein schöner Einstieg.
Muss lauter sein, lauter.
Lauter, lauter, ja. Spulen wir hier kurz vor zu der Stelle, die ich finden wollte. Oder hören wir uns nochmal das Intro an. Oder zum Schluss, ja, wie auch immer.
Den kommt noch dazu. Und dann stehen sie wieder neben diesen Uhren, ja, wo dann einfach der Zettel im Laden liegt. Ja, so.
Und das ist eine sehr schöne Stelle hier, da redet er über Pegida. Hören wir uns das doch kurz an. Ja, lassen wir es hier einfach durchlaufen. Komm, komm.
Einfach ein Problem in sich. Da zeigt sich zum ersten Mal so richtig die Abgehängten. Arbeitslos, langzeitarbeitslos, die ganze Familie ist arbeitslos, man wohnt auf dem Land, niemand kommt vorbei, keine großen Konzerte in der Nähe, keine Weltstädte, nichts. Ja, der Zug fährt auf einem Bahnhof, der völlig abgerottet ist, man hat selbst kein Auto. Also es ist einfach so richtig, da zeigt sich jetzt 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, wie das eben auch so richtig scheitern kann.
Ja, ich hatte auch schon gesagt, wenn die Bundesregierung und die Landesregierung wirklich was gegen, sagen wir mal, die Pegida-Anhänger und diese ganzen wütenden, besorgten Bürger tun wollen, dann müssen sie die Sozialleistung erhöhen.
Ja.
Ohne Scheiß. Ja. Weil ich wette, also ohne es jetzt wirklich zu wissen, ich schätze mal 80% der Menschen, die da mitlaufen, die sich auch als irgendwie besorgte Bürger bezeichnen würden, sind auf jeden Fall aus der sogenannten Unterschicht.
Ja. Christina Hucklenbräuch hat in der FAZ dieser Tage wieder einen Text geschrieben zum Thema, das sie auch schon mal behandelt hat. Damals ging es um alleinerziehende Mütter, jetzt ging es um grundsätzlich nicht nur Depression haben, aber auch depressiv Verstimmte. Schon 40 Euro mehr im Monat zur freien Verfügung helfen wie eine Therapie. Ja, also bei den Müttern konnte man damals aufzeigen, wenn man den alleinerziehenden Müttern das Geld in die Hand gäbe, was man für Therapien verwendet, um sie aus dem Stimmungstief rauszuholen, hätte das den gleichen Effekt. Also Geld hilft da wirklich viel und es ist nicht viel Geld dafür notwendig. Ich meine, wenn man jetzt so von Hartz IV ausgeht und so, ne, dann legt man da nochmal 15% drauf und schon geht es den Leuten einfach besser. In Dresden ist es besonders schlimm, weil dann fahren sie in die Stadt, ja, sind schon sozusagen emotional aufgewühlt, weil heute wieder Montag, Pegida, heute treffen wir uns wieder, ja, dieses ganze Vergemeinschaftungsding kommt noch dazu. Und dann stehen sie wieder neben diesen Uhren, ja, wo dann einfach der Zettel im Laden liegt. Ja, so nach Ladenschluss müssen wir manche Gegenstände leider entfernen, weil sie diebstahlgefährdet sind und so weiter. Und dann ist das Preisschild einfach 35.000 Euro, ja, für Ringe, Uhren und so. Da kann man sich nicht wohlfühlen. Also da fühlt man, wenn man das sieht, weiß man, man gehört zum Verlierer. Ja. Und dann läuft man so am Meißner Porzellan vorbei und dann irgendwelche, also da gibt es nur solche sinnlosen Läden. Das ist wirklich so richtig, so eine richtige, sterile, eklige ich weiß auch nicht, diese Frauenkirche, so schön sie ist von innen und so, aber
ich meine, 35.000 Euro, das sind...
Sowas gibt es in Frankfurt nicht, solche Schaufenster.
Das sind 12 Jahre Hartz-IV-Bezug.
Ja, also so muss man es aufdröseln. Und die sehen ja auch die ganzen Touristen, die in die Läden reingehen und so. Die Verkäufer da schön geschmückt, 2 Sicherheitsleute im Anzug stehen daneben. Also es ist ganz unwirklich irgendwie.
Ja, aber das wird...
Einen Moment nur kurz, das ist ja wunderbar, diese Ausführung. Hier lassen wir gleich weiterlaufen. Nur Kommentar von Hax, was er nämlich schrieb, er war schon vor der Wende in Dresden mal zu Besuch mit Müller. Und interessant, dass sich da nicht so viel geändert hat dann durch die Wende, weil schon damals gab es diese edlen Luxusläden und Hax schrieb dann, also da war irgendwie ein Laden, an einem Schaufenster kamen sie vorbei mit schönen Würsten und allerlei fetten Waren. Also da waren es, glaube ich, Lebensmittel, aber weiß nicht genau, keine Uhren. Aber allerlei Delikatessen, die es im Osten sonst nicht gab, aus dem Westen importiert. Und was Hax dann so wunderbar sagte zu seinem Freund Müller, ja, wollen sie jetzt die Konterrevolution oder nicht? Also, diese Machthaber der DDR, unterstellte er damit, wollen die Konterrevolution provozieren, weil sie dieses Schaufenster so prächtig da ausstellen und den Leuten das vorsetzen. Ja, das kannst du alles im Westen haben. Und wenn wir nur die Mauer einreißen, dann kommt das alles in Osten auch rüber. Und dieser Irrtum, natürlich war es ein Irrtum, es hat nur den begüterten Schichten geholfen, die konnten rüberwandern oder ihre Pfründe weiter aussichern, die Privatisierung in Russland, die Milliardäre schuf. Und ja, also nur dieser Klasse, dieser ekelhaften Opportunisten da, die auch noch SED-Mitglieder waren und den Namen des Sozialismus so beschmutzten. Ja, die haben da die Konterrevolution eingeleitet und Egon Krenz zum Beispiel, glaube ich, war von ihm gibt es sehr schöne Aufzeichnungen über seine Verwirrung in der letzten Zeit der DDR, wo man wirklich auch merkt, ja, die Leute in den oberen Führungsriegen waren genauso verwirrt wie das Volk oder genauso geblendet von diesen schönen Westwaren und haben wirklich gesagt, ja, jetzt ist es besser mit der Konterrevolution. Aber gut, und es ist aber eine Lüge, können zum Glück heute die Dresdner sehen, wenden sich dann natürlich den falschen politischen Kräften zu, aber zum Glück können sie das immerhin sehen, es gibt keine Entwicklung der Westen, dem sein Weltbild beruht so auf dem Markertum. Dem Mackertum, genau, dass er uns niederhalten will und sich immer mit uns vergleichen will und selbst so unsicher ist, dass er denkt, er könnte gleich abschmieren und deshalb sagt er, euch muss es schlechter gehen, immer schlechter und keine Dynamik hier einführen, keine Teilhabe, keine Teilung unserer Produktionsmittel, sondern sogar die ihr habt, die nehmen wir euch noch weg und verscharren und verbuddeln die und stampfen die Maschinen ein, damit wirklich klar ist, nur aus dem Westen dürfen die Güter kommen. Und gut, aber hören wir bitte weiter.
Wieder beim Problem Symptome und Ursachen. Und die Symptome sind halt das Treten nach unten, nach Menschen, denen es noch schlechter geht. Aber die Ursachen sind andere.
Ja, wir hatten ja schon Zorn und Zeit von Sloterdijk empfohlen, wo er diesen Klassismus mal dem Rassismus gegenüberstellt, historisch und Zeit. Wäre eigentlich gefährlicher im Sinne von, wenn man mal den Bodycount hochrechnet ist. Und ja, in diese Richtung muss man das alles denken, aber sowas wird ja natürlich nicht gemacht.
Nee, du meintest ja mal, die meisten haben einfach ein Problem damit, auch vielleicht auch wir, das Problembewusstsein überhaupt nicht zu kapieren.
Ja, ich meine, sobald man über Opfer spricht, was man hier macht, also machen muss, ist man auf so einer individuellen Ebene und nicht auf so einer strukturellen. Aber genau so müsste man es, glaube ich, irgendwie machen. Und ich meine, es ist dieser ganze Osten, der da so weit drüben ist, das ist schon merkwürdig. Du fährst mit dem ICE hin, ja, und so 150 Kilometer vor Dresden fährt der ICE plötzlich nur noch 120, weil das Gleisbett überhaupt nicht ausgebaut ist und solche Sachen.
Ja,
plötzlich erlebst du wieder so Sachen wie, dass der Zug mitten auf dem freien Feld stehen muss, weil irgendwelche Sachen, die überall anders schon organisiert und strukturiert sind, da einfach nicht klappen. Ja. Da ist dann so ein Gleis belegt.
Übrigens, da kann ich dann nur eine Anekdote von mir persönlich anfügen, aber finde es auch nicht gut, so auf dem Osten rumzacken. Als ich da mal unterwegs war, irgendwo zwischen Magdeburg und Berlin, ja, das Gleis war sowieso gestört zwischen Hamburg und Berlin, wo wir eigentlich fahren wollten. Und dann mussten wir da einen Umweg machen, irgendwie über Magdeburg. Und dann aber, ja, dieser IC ist da so rumgegondelt von einem Provinzbahnhof zum nächsten, ohne aber wirklich anzuhalten, sondern nur, ja, wir kommen hier nur zum Stehen, ne? Kurze Unterbrechung, bitte nicht aussteigen. Und aber das Witzige war dann, in einem Provinzbahnhof ist er dann doch stehen geblieben, um jemand aufzunehmen. Und dann kam die Durchsage, ja, liebe Passagiere, wir haben hier noch angehalten, um einen ortskundigen Lokführer zusteigen zu lassen. Und das fanden die Passagiere auch so lustig im Waggon, haben sich totgelacht und auch meine Freunde da. Und ich habe gesagt, ja gut, aber vielleicht. Es ist ja auch wichtig zu wissen, wohin führt dieses Gleis hier. Klar, die Weichen sind eigentlich schon gestellt, eigentlich sollten die gestellt sein. Aber dieser ortskundige Lokführer müsste zusteigen. Oder was, so eine sozialistische Beschäftigungsmaßnahme? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall bizarr. Ja, schon komisch. Und vor mir saß dann ein Mann, der schrieb einen Roman oder der notierte diese Erlebnisse, tippte er da in seinen Laptop ein und sagte, ja, die dümmlichen Kommentare der Reisenden gegen das Zugpersonal oder gegen die Durchsagen, die breiteten sich aus. So irgendwie fing sein Text an und das fand ich auch sehr wunderbar. Dieser Populismus, der sich da immer wieder breit macht auf den hinteren Rängen. Und ja, so ist es eben mit den Volksmassen. Die müssen wir auch so anpacken, denen sagen, ja, es ist richtig, dass ihr hier im Zug fahren dürft, von A nach B zu kommen. Das ist auch in gewisser Weise ein Menschenrecht. Ja, ihr dürft ja mal was sehen von der Welt, aber ihr dürft da ja auch nicht die ganze Zeit reinreden und sagen, wie man hier den Zug zu führen hat. Und das ist eben die Rolle der kommunistischen Partei. Wenn wir in dieser Metapher also den Zug als die Gesellschaft setzen, die Gesamtheit der Menschen, die dieses Staatsgebilde bevölkern und die jetzt halt gerade so zufällig hier sind, auch die Ausländer oder wer auch immer hier ist, gehört, ist von hier, sagte Badiou. Also die alle, aber die müssen sich jetzt halt darauf einlassen und können hier nicht so dümmlich immer querschießen und sagen, ja. Aber ich bin eben aus diesem Grund auch der Nostalgie und Ostalgie, aber dieser Nostalgie vor allem für den Aufwachen-Podcast, aus diesem Grund bin ich hier wirklich so erregt eigentlich einfach. Ja, das ist ein Aufwachen-Podcast aus dem Jahr 2015, glaube ich, aus dieser wirklichen Anfangszeit und das bewegt mich einfach so. Es ist so wunderbar. Ja, weiter jetzt.
Da steht da ICE rum und so. Also es, ich beschreibe es mal so aus dieser impressionistischen Sicht, nicht, dass mir jetzt einer wieder hier so generalisierende sozusagen Verunglimpfungen unterstellt, aber so nach Dresden fahren, das ist schon ein Erlebnis.
Fahren wir nach Mecklenburg. Da gibt es nur Einbahnstrecken. Also ja. Da muss erst der eine Zug in die Richtung gefahren sein und ja, dann.
Da gibt es dann gar keinen Fernverkehr, ne? Da fährt dann nur der Nahverkehr. So.
Alter, ey.
Ja, also Osten ist wirklich, also Deutschland ist sehr unterschiedlich, ne? Muss man echt mal sagen. Man vergisst das immer so schnell, wenn man nur von Frankfurt, Hamburg, München nach Düsseldorf pendelt oder sowas. Es gibt dann eben auch noch andere Ecken. Aber gut. Lesen wir mal ein bisschen FAZ, dachte ich mir. Weil es ist ja die Frage, was haben wir eigentlich verpasst in den letzten 2 Wochen? Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir hören heute nur die Tagesthemen und ein bisschen ZDF und zwar nur von gestern. Weil nämlich das schon genug Material ist und weil gestern der Asylkompromiss geschlossen wurde.
Wieder einer.
Der zweite, es ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen wieder so ein bisschen.
Ja, bis das nächste Theaterstück aufgeführt werden muss.
Genau. Michael Hahnfeld, der Medienredakteur der FAZ, hat aber einen Leitartikel geschrieben. Sowas kommt recht selten vor, dass mal nicht einer der politischen Senioritäten da die Leitartikel schreibt, sondern dass es abgegeben wird. Und da steht drinne, und ich lese mal den ersten Absatz oder die ersten Sätze vor, da steht drinne, was wir verpasst haben in den letzten 2 Wochen AD und ZDF. Also, es beginnt mit, wer weiß, wo Angela Merkel wäre, gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Wir hätten zumindest ihr Mantra in der Flüchtlingskrise nicht so oft unwidersprochen gehört. Wir schaffen das. Die 3 Worte scheinen bei AD und ZDF seit einiger Zeit zur inoffiziellen Programmlinie geworden zu sein. Also wir haben nichts verpasst, außer, und ich würde hier eben auch schon rauslesen, dass die einen Massenmedien den anderen hier Manipulations- und Motivunterstellung unterschieben, weil wenn Hahnfeld schreibt, Merkel durfte da unwidersprochen, wir schaffen das sagen, da steckt ja schon die Forderung drin, man hätte dem doch mal widersprechen sollen.
Hatte Anne Will nicht geguckt?
Doch das kommt im Text dann auch vor, im Sinne von, da durfte sie eine Stunde lang sagen, was sie sagen wollte. Naja, ich habe dann mal ein bisschen weiter geblättert in der FAZ. Auf Seite 7 plötzlich eine halbseitige Anzeige. Ich lese mal nur den Text vor. Die Aufmachung kann man sich dann vorstellen. Krisenherde löscht du nicht mit Abwarten und Tee trinken. Mach, was wirklich zählt. Bundeswehr. Das war der Text der Anzeige. Und jetzt gucken wir mal Fernsehen. Weil im Fernsehen bestätigt sich das, was wir auch vorher schon vermutet haben und was die FAZ ja auch vermutet und was wir sowieso immer unterstellen, nämlich, dass alles nur ein Theater ist. Und das hat Karin Mioska dann auch mal eingesehen gestern. Eigentlich handelt es sich nur um Krisen- und Katastrophentheater. Und dieses Schauspiel hat sie dann mal so eingeleitet.
Guten Abend. Die Mechanik von Politik muss vielleicht manchmal knirschen, bevor es wieder rundlaufen kann. Noch vor kurzem hatte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer der Bundesregierung ein Ultimatum gestellt und drohte sie vor das Bundesverfassungsgericht zu zerren, wenn sie nicht den Flüchtlingsstrom begrenze. Man erinnert sich dunkel, auch Horst Seehofers CSU gehört dieser Regierungskoalition an. Und die SPD war sich nicht zu schade, die von der Union geforderten Transitzonen als massenhafte Internierungslager zu bezeichnen, obwohl es nur einen kleinen Bruchteil der Flüchtlinge betroffen hätte, die dort hätten registriert werden sollen. Es scheint, als müsse manchmal viel zu dick aufgetragen werden, um dann wieder so einträchtig dastehen zu können, wie die drei Parteivorsitzenden es heute nach dem großen Flüchtlingsgipfel in Berlin taten.
Ja, also was haben wir verpasst? Nichts haben wir verpasst.
Ja, ich meine, sie sagt ja im Grunde, dass die Großkoalition Parlament in sich spielt. Also, dass Opposition in der Großkoalition drin ist.
Ja, genau. Und die zwei Sachen, die wichtig waren, die hat sie genannt. Also Seehofer wollte die Bundesregierung verklagen und...
Genau, und das hatten wir doch letztes Mal behandelt mit Stefan, der meinte, ja, das geht nicht innerhalb der Opposition. Aber Moment mal, ich muss mir ein neues Teewasser kochen, dann geht's weiter gleich. Kurze Pause, aber wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, ja, das, was China macht, das machen wir hier die ganze Zeit auch. Seehofer und Merkel, das ist die Dialektik. Und bei Xi, da kann es aber wirkliche inhaltliche Diskussionen geben. Und hier bei uns halt nur dieses populistische Hin und Her, bla bla, wer verklagt wen. Also das ist reines Theater, wie Sie sehr gut ausdrücken. Und wir werden jetzt das schonungslos weiter aufarbeiten, was da alles ans Licht kommt in dieser Folge. Und ja, es ist also ein Einparteiensystem de facto. Aber gut, kurze Pause bitte, Leute. Gut, jetzt weiter im Text. Jetzt springen wir vor, Minute 43. Es geht um die SPD, diese Waschlappenpartei. Die Verräterpartei, die degenerierte Partei. Ah, schlechthin. Nun, also, diese Partei, die setzt sich da so hin mit diesem fetten, mit diesem Gabriel, da macht er sich's bequem auf dem Koalitionssessel und sitzt dann zwischen Merkel und Seehofer und verhandelt aber gar nichts raus für die SPD, wie Thilo sehr gut sagte. Ja, der kommt einfach jedes Mal so, so zu diesem Triell und Merkel und so Seehofer bald holen irgendwas aus. Die sind die Opposition in sich, nicht mal Regierung, sondern wirklich eine Partei oder zumindest CDU, CSU. Eine, ja, ist ja faktisch eine Parteiengemeinschaft. Also die verhandeln das irgendwie aus, die Dialektik im Volk bilden die hier nach, geben die Massenlinie vor und natschen die Leute so, dass sie denen sagen, ja, das ist das, was du zu wollen hast. Hier, die, wir sind härter, sagt die Seehofer-Linie, wir weisen die Flüchtlinge ab und nur die ganz Auserwählten dürfen kommen. Und die Merkel-Linie sagt, nee, müssen schon mal ein bisschen mehr aufnehmen, jetzt gerade ist die Not groß und viele stehen ja schon da, haben sich schon den ganzen Weg auf den ganzen Weg gemacht, durch Europa. Oder wie diese Ukrainer, die sich da jetzt gerade unten im Garten sitzen. Ja, schön, leben sich hier ein, aber wird es auch leider ein bisschen kälter. Schade, dass sie so spät kommen. Ja, aber da ist Merkel auf der bisschen menschlicheren Linie, was aber dann auch lächerlich ist und zu nichts führt, weil sie dann wieder eingefangen wird von einem Seehofer und einem Gabriel sitzt dazwischen. Und grinst einfach und jedes Mal bei jedem Koalitionsgipfel das Gleiche. Die SPD setzt keinen ihrer Punkte durch. Und Gabriel stellt sich dann hin und verkündet, ja, wir haben hier wirklich das Beste rausgeholt. Ja, aber gut, die sind eben auch so weichlich, die wissen auch gar nicht, wie man richtig Politik macht. Oder eben der Scholz-O-Mat weiß, dass man es den anderen überlässt, ja, jetzt eben Habeck und Baerbock. Aber kommen wir hier, kommen wir zum Punkt. Also, ich weiß gar nicht, was kommt jetzt eigentlich? Es kommt nur irgendeine Sonntagsfrage wieder. Es kommt irgendwas irgendwie, ja, sollen noch mehr Flüchtlinge abgeschoben werden oder so. Aber es geht um die Medienwirkungsforschung, wie Thilo betont. Und diesen Begriff muss ich noch kurz erklären. Es geht also laut Thilo in diesem Begriff darum zu sagen, die Medien, die haben einen Auftrag. Die haben vielleicht nicht die dunklen, diese dunklen Hintermänner. Vielleicht, ja, Hintermänner ganz im Hellen, im Offenen, die in diesen Kontrollkommissionen der Öffentlich-Rechtlichen. Aber wie auch immer. Die haben einen Auftrag, dem Volk etwas zu vermitteln. Und zwar etwas, ja, was den Politikern in den Kram passt, damit die an der Macht bleiben können. Ihr Machterhalt zugutekommt, dass nicht über die eigentlichen massenhaften Probleme gesprochen wird, die ökonomische Degradierung der Arbeiterklasse und die zahlreichen brutalen außenpolitischen, imperialistischen Feldzüge, an denen sich Deutschland beteiligt und so weiter. Die eigentlichen Probleme müssen schön unter den Teppich gekehrt werden und es wird gesagt, jawohl, also jetzt diskutieren wir darüber, dürfen ein paar hundert oder tausend oder hunderttausend mehr Flüchtlinge kommen, brauchen wir die, haben wir sogar die Pflicht oder haben wir, wie auch immer. Ja, also dieses Theaterschauspiel, dieses Nudging, diese Indoktrination, genau, die reine Gewaltherrschaft würde nicht funktionieren, wie Stefan so weise sagte. Deshalb macht man das noch so mit diesem ideologischen Umweg und hören wir uns das genau an, wie perfide das hier abläuft im Westen.
Und daran kann man, glaube ich, schon ablesen, dass man in einem Monat fragen kann, wie finden Sie es denn, dass wir jetzt mit 20 Transallflügen 100 Millionen Leute aus dem Kofferraum darüber und so. Also es ist wirklich eine richtig schöne Entwicklung. So. Es beginnt mit, es kommen Züge an, also wir holen, bringen sozusagen, die müssen nicht zu Fuß laufen, sondern wir bringen sie nach München, wo wir mit ihnen gut umgehen können, in die Großstädten, wo wir Kapazitäten haben und freiwillige Helfer mit der Straßenbahn hinfahren können. Da begann es und jetzt ist man so an diesen, wir setzen sie an Österreich an der Grenze aus, wenn sie es zu Fuß über die Landgrenze schaffen, dürfen sie hier bleiben, müssen dann an einem Lagerfeuer, weil das Zelt voll ist, unter freiem Himmel übernachten und die Öffentlichkeit sagt, die sollte man am liebsten sofort abweisen. So eine Transitzone ist richtig gut und man muss jetzt noch einen Monat warten und dann hat man auch, wie finden Sie es denn, dass wir noch 100.000 Leute abschieben bis Weihnachten und dann sagen alle, ja, das ist ganz gut, weil dann kann ich gut Weihnachten feiern. Da laufen nicht so viele Flüchtlinge auf der Autobahn, wenn ich nach Hause fahre. Und die zweite gute Frage, die man hier gestellt hat, haben die Deutschen Angst? Und hier zeigt man mal die schöne Entwicklung auf.
Wir haben im September zum ersten Mal gefragt, es macht mir Angst, dass viele Flüchtlinge zu uns kommen. Stimmen Sie dieser Aussage zu, ja oder nein? 38.
Ich meine, ohne Scheiß, so eine Frage ist einfach nur so ein Bullshit, weil jeder unter Angst was anderes versteht. Also was Gefühlsfragen in Medienwirkungsforschung.
Das ist ja nicht mal eine Gefühlsfrage. Sie fragen ja nicht, haben Sie Angst, sondern die sagen, es macht mir Angst, dass viele Flüchtlinge zu uns kommen.
Stimmen Sie diese Aussage zu? Das ist doch nicht meine Frage, ist einfach nur ja genau.
Ja, so lautet das. Und dann fragen sie, stimmen Sie dieser Aussage zu? Und dann sagen hier im September 38%, ja. Und dann sagt die Bundesregierung, 38% haben nur Angst, das geht nicht. Und jetzt sieht man mal hier die Wirkungsforschung, wie sich es entwickelt hat seitdem.
Oder nein, 38% haben im September diese Aussage bejaht, 59% haben sie verneint. Dann im Oktober die Trendwende, da haben 51% gesagt, ja, es macht mir Angst. Das waren also mehr als 47%, die dies verneint haben. Jetzt aber im November Stabilisierung der Verhältnisse. Es gehen also die Kurven jetzt nicht weiter in die andere Richtung auseinander. Das heißt, die Deutschen sind einfach gespalten.
Ja, die Deutschen sind gespannt.
Das heißt aber auch, dass die letzten zwei Monate die Medien, zynisch auszudrücken, ihren Job gemacht haben.
Ja.
Und haben die Bevölkerung eingepeitscht.
Und, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also, wenn du jetzt FAZ-Leser bist, dann haben die Medien das noch nicht genug gemacht.
Ja.
Ja, weil das ist dann der ganz wichtige Leitartikel. So sollst du denken heute. Mal sehen, was morgen im Leitartikel steht. Wir schaffen das, ist nicht die richtige Botschaft. Das darf nicht so unwidersprochen stehen bleiben. Mhm. So, aber wir sehen hier Oktober, November, gleichbleibender Trend. Die Leute haben aber mehr Angst als keine Angst, sagen sie da. Und dann ist natürlich, und das ist dann super wichtig, die Frage, wovor haben sie eigentlich Angst? Und ich, also zum einen finde ich, das haben wir eben schon gesagt, diese ganze Methodik, den Leuten sozusagen etwas vorzugeben und sie zu fragen, finden sie das richtig oder falsch, anstatt einfach qualitativ zu fragen, wie geht's ihnen denn? Ja, so fast ein bisschen therapeutisch, immer nur aber ganz viel zuhören, also quasi nicht suggestiv an die Sache
reingehen. Ja, aber die wollen ja, die Umfragen sind ja für die Politik, damit sich die Politik daran orientieren kann. Und trotzdem, ich meine, wovor haben die Angst? Sie haben wahrscheinlich Angst, dass die CSU immer stärker wird.
Ja, das führt jetzt schon in die richtige Richtung. Also man hat tatsächlich, aber eben mit Antwortmöglichkeiten, was in dem Falle, müssen wir das mal hinnehmen, geschah, qualitative Antworten vorgegeben und dann hören wir das mal. Also es ist eine sehr interessante Zahl, die jetzt hier kommt.
Ist es ja interessant zu versuchen herauszufinden, was denn genau den Menschen Angst macht. Diesen 50%, die eben sagen, die große Zahl von Flüchtlingen, die macht mir Sorgen. Und bei denen haben wir mal nachgefragt und ihnen einige mögliche Beweggründe unterbreitet. Zum Beispiel diesen hier. Es könnten Zulauf für rechte Parteien bedeuten, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Von den Menschen, denen das Angst macht, sagen das 87%.
Also, das ist wirklich interessant. Das
sag ich doch, ne? Rechte Partei.
Ja. Ja, die CSU ist wirklich eine rechte Partei. Wenn man den politischen Aschermittwoch der CSU mal verfolgt, in den letzten kann man sich auch auf YouTube mal angucken, dann, das ist alles AfD-Sprech.
Keine Partei darf rechts neben der CSU sein.
Genau.
Das macht sie automatisch.
Ist ja auch eine gute Strategie. So kann man ja auch, es gibt ja verschiedene, auch nicht ganz unvernünftige Lehren, die das nochmal als Es gab ja einen schönen Ausschnitt, da saß Peter Ramsauer in irgendeiner Talkshow und wurde gefragt, genau zu diesem Problem, ja, wie ist denn das jetzt, fischen Sie da am rechten Rand, was machen Sie denn da? Und dann sagt Ramsauer so, naja, wenn es wir nicht machen, machen es ja, Zitat, andere Rattenfänger. Also er hat sich selbst gleich mal in diese Rattenfänger-Ecke gestellt, das fand ich sehr gut. Also hier jetzt. Von denen, die sagen, sie haben Angst, und das sind die Hälfte der Deutschen, sagen wiederum 87%, ich habe Angst, dass die Flüchtlinge mehr Zulauf für rechte Parteien bedeuten. Und die anderen Antwortmöglichkeiten sind genau die, die man erwarten kann, nämlich Islamangst, Wohnraum, Knappheitsangst, Staatsverschuldungsangst. Die sind alle nicht so hoch wie diese
Staatsverschuldungsangst ist auch.
Die sind alle nicht so hoch gerankt wie diese 87% für die, ich habe eigentlich Angst vor Nazis. Und da sind die Flüchtlinge eigentlich so ein Proxy-Ding. So wie die Pegida-Leute sagen, die Flüchtlinge kotzen mich an und eigentlich meinen, meine Armut kotzt mich an und ich will nicht glauben, dass ich dran schuld bin, weil ich bin nicht dran schuld, und damit haben sie auch recht, sagen jetzt hier die Leute, ich habe Angst vor Flüchtlingen, aber eigentlich nicht vor Flüchtlingen, sondern nur vor den Nazis, die und so. Also das ist wirklich interessant. Das war auch heute im Mittagsmagazin Thema. Da hat man dann diese qualitative Auswertung mal kurz unter den Tisch fallen lassen und ist einfach dabei geblieben zu sagen, 50% haben Angst. Und da man einmal beim Deutschland-Trend ist, macht man hier gleich eine Mega-Horse-Race-Berichterstattung. Wir überlegen jetzt nochmal, eine Sendeminute kostet ja so ZDF-Style irgendwie 1.000, 2.000 Euro, haben wir ja herausgefunden. ARD wird ja ungefähr gleich sein, nachts ein bisschen weniger, also tagsüber ein bisschen mehr, abends natürlich besonders viel. Also man verschwendet, würde ich mal sagen, ungefähr jetzt 5.000 Euro, um uns eine Minute lang Folgendes zu erklären.
Im April, da haben 75% der Deutschen angegeben, dass sie zufrieden sind mit der Arbeit von Angela Merkel. Dieser Wert hat sich ein bisschen nach unten bewegt, im September aber immer noch 63%, ein sehr guter Wert. Dann im Oktober 54% und jetzt im November nur noch 49% Zustimmung. Horst Seehofer, der hat im April bei 30% begonnen, blieb relativ stabil bis im September bei 28% und dann der Aufwind 39%.
Ja, da muss ich jetzt kurz eingreifen, war ja alles sehr bewegend und Ramsauer bezeichnet sich hier als Rattenfänger. Sehr richtig, und so ist es nun mal die diffizile Aufgabe in einem Einparteiensystem, wie auch in China, dass, ja, wie macht man das dann, dass die Partei hier die ganze Volksmasse abbildet, die sie jetzt auf kommunistische Linie bringen will. Aber wenn wir es nicht machen, ne, dann kommen da andere Rattenfänger, ja, dann kommt da halt andere hetzerische Parteien. Und in China ist es ja gut, dass es da nicht diesen Fremdenhass gibt oder, ja, klingt nichts auch nicht so aus, aber zumindest ja nicht so von diesen staatlichen Stellen propagiert wird. Aber sicher auf andere Themen übertragen, dachte ich, kann man das anwenden, dass da auch was drin liegt, wie Stefan sagte, verschiedene Ansätze, Theorien, ja, das ist schon bedenkenswert, was Ramsauer sagt, oder diese Doktrin von Strauß, lieber wir decken das noch ab und spielen hier so innerparteiliche Opposition. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll für diesen Aufbau des Sozialismus in einem Einparteiensystem oder in der DDR gab es ja auch diese anderen Parteien und gab es ja auch Legitimation durch Verfahren und die Volkskammer, die Repräsentanten des Volkes. Und ja, da muss man schauen, wie organisiert man das. Aber wir müssen jetzt zu einer sehr wichtigen Stelle kommen, beziehungsweise zu der, auf die ich eigentlich Bezug nehmen wollte. Genau, das ist jetzt hier eigentlich nur ein Punkt am Rande. Es geht um Außenminister, dass die immer beliebt sind und automatisch irgendwie beliebt werden, aber Westerwelle irgendwie nicht. Aber er wollte unbedingt Außenminister werden, obwohl er ja damals auch hätte Finanzminister werden können. Aber sehr wichtig ist nur, was Thilo hier in einem Nebensatz sagt. Hören wir uns das bitte kurz an und dann müssen wir weiterspringen. Es gibt hier so viele, so wichtige Sachen hier drin. Da muss ich wirklich gnadenlos aussieben und mir die Rosinen rauspicken hier auch. Aber das bitte nur kurz.
Ganz, ganz selten schlechte Nachrichten, sondern immer nur, wir tun da was, wir strengen uns an und dann hält er halt die deutschen Theaterideale hoch. Ja, Menschenrechte und Menschenrechte. Ja, Menschenrechte. Und erklärt denen dann nicht, dass ja gut, Interessen sind aber dann wichtiger als ja.
Das ist ja Ideale. Ist ja unser, ich meine.
Genau, das ist also der Außenminister, von dem er hier redet. Der Außenminister hat diese Aufgabe, überall die Hände zu schütteln und ja, von Menschenrechten zu fabulieren. Das sind Theaterideale, wollte ich eigentlich einfach nur festhalten. Und die verdecken die wahren Interessen, kommen die beiden hier überein. Hören wir noch kurz weiter.
Der Herr Steinmeier hat als Kanzlerkandidat der SPD damals 22% geholt und ist dann Außenminister geworden.
Nee, der hat dafür gesorgt, dass die FDP an die Macht gekommen ist. Das war 2009.
Okay, stimmt, aber trotzdem, Steinbrück hatte mehr als diese 22%.
Der wurde komplett, 23.
Ja gut, okay. Der wurde komplett rausgekegelt und Steinmeier hat diese 4 Jahre Pause da genutzt. Oder, ja, 4 Jahre.
Herr Steinmeier ist Fraktionsvorsitzender geworden und es ist ja jetzt auch schon wieder so, kann Steinmeier nicht doch nochmal Kanzlerkandidat werden? Oder du denkst so, Alter, da könnt ihr Horst Seehofer aufstellen, der würde erfolgreicher sein.
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Frank-Walter Steinmeier ist der Technokrat, das ist die personifizierte Technokratie in Deutschland.
Ja, der ist vor allem, wie soll man sagen,
das ist auch so.
Der muss ja von Amts wegen mit so Leuten wie Maaßen und so zusammenarbeiten. Und das bekommt den immer nicht.
Steinmeier, ja, diese als Kanzleramtschef damals.
Ja, genau. Diese Kornas-Geschichte zum Beispiel ist ja eine Maaßen-Steinmeier-Geschichte. Oh. Und das ist alles nicht gut. Wenn die Leute mal wüssten, ne? Also wenn mal so richtig flächendeckend die ARD und die ZDF mal davon ablassen würden, sich nur um die Top 10 zu kümmern und dann nur über die Top 2 zu berichten, dann wäre, glaube ich, mal, dann wäre auch ein bisschen was los in diesen ganzen, wir erklären heute mal Tagespolitik. Aber stattdessen werden die
es geht halt immer nur um Tagespolitik. Es ist scheißegal, was Seehofer vor einem Jahr gemacht hat. Da braucht man die Leute gar nicht mehr dran erinnern. Mhm. Die machen ja dauernd Scheiße. Aber es geht immer nur um die letzten 8 Wochen bis 3 Monate. Mhm. Und naja, gut, Seehofer war da ja sehr kritisch. Also der wollte ein bisschen Ordnung für Ordnung sorgen jetzt mit Flüchtlingen und so weiter.
Der Aufmerksamkeitshorizont ist jetzt eine Woche.
Ja.
Der Debatten- und Aufmerksamkeitsargumentehorizont ist eine Woche. Alles danach, da kann immer ein Neustart kommen.
Und das siehst du in jeder BBK, das siehst du in jeder Nachrichtensendung. Einfach nur Tagespolitik, Tages.
Und da wir einmal dabei sind, uns darüber aufzuregen, kommt nach dem Deutschland-Trend der Medienwirkungsforschung Number One in der ARD.
Oh, endlich mal ein progressiver Kommentar jetzt. Ja?
Jetzt kommt ein Kommentar von Sigmund Gottlieb.
Oh, ja, hören wir da noch kurz rein, aber kurz festhalten, ja, wenn die Medien sich mal darum kümmern würden, um andere Fragen als die Horse Race Fragen, die Frage, welches Pferd hat jetzt die Schnauze weiter vorne, was die Politiker da ausbaldovern, was sie da für Skandale stricken und diesen Spießrutenlauf und da wieder jemand stolpern lassen oder wie Wolfgang sagte, jemand was vorwerfen, was vor 7 Jahren auf Facebook geschrieben hat. Und ja, also wenn sie sich aber wirklich mal darüber Gedanken machen würden, was sind nicht nur die Top 10 unserer beliebtesten Politiker, sondern die Top 100 oder auch bei den Top 10, was sind da die Verstrickungen, die biografischen, was hat er schon alles geleistet in seinen Ämtern, wie Stefan da sehr gut auf Konrads zu sprechen kann. Wenn das einfach mal bekannt wäre, ja, das ist halt der Fakt. Im Freien Westen, wo der Informationsfluss angeblich so frei ist, es ist aber geregelt und abgeriegelt durch diese Monopole und da kommt nur auf den Tisch, was die für nötig halten und Steinmeier ist da halt gut verbandelt und dann sagen die ihm, ja gut, du tust uns einen Gefallen, ne? Zweigst uns hier vielleicht Gelder ab für die Unterstützung der Medien, wie jetzt in der Corona-Pandemie. Also das ist dann nicht direkt Steinmeier, der jetzt der Präsident ist, aber so sind einfach diese Kanäle und dann sagen die, wir schonen dich auch oder über diese Kunertz-Sache berichten wir nicht mehr. Und deshalb ist wahrscheinlich auch gar nicht bekannt, Kunertz, der, wie ich meine, auch schon gestorben ist, auch sicher dann aus diesen Folgen dieser jahrelangen Einkerkerung und Folterung. Also, ja, ein Deutscher, der da jahrelang gefangen gehalten wird von einem aggressiven, expansionistischen, imperialistischen Staat, gegen den sich die deutsche Regierung nicht zur Wehr zu setzen wagt, die einfach mit ihren Bürgern machen lässt, was sie will, diese andere Regierung, völlige Menschenrechtsstandards umgehen und dann sitzt dieser Maaßen im Bundeskanzleramt damals und sagt, ja, irgendwie laut seinem Rechtsverständnis, seinem Rechtsgutachten ist es jetzt nicht zwingend nötig oder möglich, Konrads zurückzuholen. Also es ist irgendwie so rechtens, dass der jetzt in Guantanamo sitzt und Steinmeier nickte das immer auch ab, so ungefähr. Ja, und nicht nur das, sondern grundsätzlich, wenn die Medien sich von dem tagespolitischen Fokus lösen würden, genauer Hintergründe aufklären würden, oder wie Wolfgang mal meinte, ja, da ist die Rede von irgendeinem weltpolitischen Ereignis, was vor 2-3 Jahren war, etwas sehr Großes. Warum weiß ich davon nichts, also irgendwie nichts mitbekommen? Ja, es sind eben die Aufmerksamkeitsspannen begrenzt, die Ökonomie der Spalten, Breiten und Sendelängen. Da muss dann das rein, was uns wirklich national betrifft, dieses Theater der Politikerkaste und wer gegen wen, wer mit wem, wer sticht wen aus. So wie Haag sagte, ja, mit wem schläft Honecker, das wird ihn interessieren. Und das wäre auch eigentlich interessanter, die privaten Geschichten noch als solche politischen Liaisons und Auflösungen von Herzensbündnissen, wie damals zwischen Merkel und Seehofer. Aber gut, also ja, da wäre so viel möglich eigentlich, weiß man, wenn die Medien da wirklich mal dran arbeiten würden und jetzt auch arbeiten würden, was ist hier und hier die Lage in diesem oder jenem Konflikt, in diesem Krieg, der schon seit Jahren schwelt, was sind da die verfeindeten Gruppen, wer wirkt da mit auf weltpolitischer Bühne, was sind die Handelsströme, welche Gruppe hat hier welche materielle Unterstützung und was gibt es da noch für Wirtschaftskreisläufe, wie sich die Zivilbevölkerung am Leben erhalten kann. Ja, einfach interessante Fragen über die Welt und wie da was funktioniert. Das wäre die Aufgabe des Journalismus und das macht er natürlich nicht, weil er hier seinen Herren gehorcht und er ja auch Teil dieser Blase ist, die grundverängstigt ist, so wie ich mich heute auch vor der Arbeit fühlte und diese Journalisten sind eben auch geknechtete Proletarier, die zittern und die sagen, hoffentlich trifft es nur nicht mich, ich will einfach auch nur gehorsam sein. Bitte, bitte, sag nicht, dass ich jetzt ausgestoßen wird aus der Herde und dem Konsens und unserer liberalen Demokratie, wo alle sich einigen, das sind unsere Werte und die verteidigen wir gegen Putin. Und das ist erstmal unsere deutsch-nationale Volkssouveränität und Volksidentität. Und aber mit der Migration, da will ich ja auch nicht so auf diese Thilo und Stefan nicht so eindreschen, sondern das ist ja sehr erhellend, was sie hier erleuchten, wie sie hier die mediale Berichterstattung ausleuchten. Und nur aus der heutigen Diskussion brachte ich da eben schon immer wieder meine Kritik an diesem Standpunkt der Linken, die sich einfach nur mehr wünschen und sagen einfach nur, ja, das Gegenteil von dem, was die Rechten wollen. Wenn die sagen, wir werden hier überrannt, dann sagen wir halt, ja, alle Grenzen auf und alle dürfen kommen. Und das ist dann die andere Seite dieser stumpfen Identifizierung mit dieser oder jener moralischen Haltung. Und darauf werden wir weiterkommen, aber grundrichtig ist ja Ihre Analyse zu Beginn dieser sogenannten Flüchtlingskrise, die den Leuten erst dadurch auffällt, dass die Medien immer weiter nachfragen, haben Sie Angst, und dann sagen sie irgendwann, ja, jetzt habe ich Angst. Jetzt noch nicht im September, aber jetzt im Oktober habe ich ja schon wieder 30 Mal in der Zeitung gelesen, im Fernsehen gesehen, was das für Horden sind, die da einfallen über die Grenzen, über den Bayerischen Wald, und jetzt habe ich auch Angst, ja. Und vor allem vor diesen rechten Parteien, das ist so wunderbar, das ist so unbegreiflich, aber man kann es gar nicht begreifen, egal wie oft man es hört, dass irgendwie die größte Angst, die diese Deutschen haben, ist der Zulauf der rechten Parteien, und das wird gestärkt. Ja, man weiß wirklich nicht, was soll ich dazu denken, ich weiß es auch nicht. Und hören wir jetzt aber rein in diesen Sigmund Gottlieb-Kommentar. Entgleiten der Politik die Zügel? Diese Frage stellen wir hier mal voran. Oder sitzt die Politik so fest im Sattel wie nie und ist eigentlich wie ein autokratischer Herrscher, wo man vielleicht ja die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt? Wo aber klar ist, die klammern autokratisch an der Macht und die lassen hier keinen Verlust der Deutungshoheit zu. Und in jeder Situation dieser Krise, dieser inszenierten Flüchtlingskrise dann, bemühen sie sich, die Deutungshoheit zu behalten. Und solche Phänomene wie die AfD sind dann eben auch Teil dieses Spiels und teils vielleicht sogar geplant oder bewusst in Kauf genommen von solchen Leuten wie Merkel, dass sie sagen, ja, ich greife krapscht den Grünen hier die Wähler ab, aber dann ist da eine Partei rechts von uns, okay, das nehme ich jetzt halt in Kauf aus dieser Erwägung, ja, verschiedene Ansätze, und sie bleiben aber in jedem Moment einfach Herr der Lage, Herrin, da herrscht Merkel und sagt, so muss es sein, und dem Volk pflanze ich es einfach ein, damit sie sagen, ja, Merkel, so muss es gehen. Erst halt und, ja, sei hier menschenfreundlich, lass die Flüchtlinge rein, und dann aber nein, jetzt nicht mehr. Und so denkt sich das Volk, also dass es selber dass der Souverän ist, der auf diese Idee kommt, jetzt diese oder jene Meinung da ins Auge zu fassen zur Migration. Und dann sagen sie, ah ja, jetzt agiert Merkel. Oder sie agiert zu spät, sagen die AfD und CSU-Wähler oder FDP und sagen dann, oh, wie kann man das sagen? Wir schaffen das, das ist ja wohl ein Witz, wir Deutschen schaffen das doch nicht. Und da stimme ich der FDP auch zu und sage, ja, wir schaffen es nicht, nee. Also nicht in Bezug auf die Flüchtlinge, sondern generell. Uns eine sittliche politische Ordnung zu geben, das schaffen wir offenbar nicht. Wir sollten vielleicht lieber aus dem Ausland wieder beherrscht werden oder zerschlagen werden, wie ich sagte. Aber ja, bitte hier nochmal kurz weiterhören.
Da bin ich froh, dass der Bayerische Rundfunk da jetzt die progressive Stimme schickt.
Ja.
Bin ich gespannt.
Weil nur Reinhard Becker, es geht ja nicht, wir wollen jetzt auch Sigmund sehen. Und Sigmund möchte gern was sagen und ich werde ihm gleich widersprechen.
Was der Kompromiss bringt, wissen wir nicht, aber er setzt ein Zeichen. Seht her, wir handeln. Es ist auch allerhöchste Zeit, denn immer mehr Bürger glauben, dem Staat seien die Zügel entglitten und er könne nicht mehr für Recht und Ordnung sorgen. Ein solches Meinungsbild ist gefährlich und wer es nicht ernst nimmt, handelt verantwortungslos.
Das ist natürlich totaler Quatsch. Und zwar super Quatsch, denn was Thilo eben sagte, stimmt. Wenn Herr Gottlieb sagt, wenn der Staat die Bürger glauben macht, dass ihnen die Zügel entgleiten, dann wird es gefährlich. Und das passiert, wenn das so in Krisen und Katastrophen sozusagen hoch eskaliert. Genau das Gegenteil ist aber wahr. Du kannst in Deutschland über nichts mehr reden, vor allem nicht mit Regierungsvertretern. Es sei denn, du greifst deren aktuelles Thema auf, und es waren lange die Griechen und es sind jetzt die Flüchtlinge. Ja. Wenn du jetzt irgendwie kommst und ein Gespräch über die NSA oder so führen willst, dann lachen die dich aus, ja? Und zwar vor laufender Kamera und sagen, wir haben hier ein richtig wichtiges Problem und das sind die Flüchtlinge. Und dieses ganze Theater, ja, was Karin Jörska jetzt auch nicht mehr verstecken konnte, dass sie da selber groß mitgemacht haben die letzten Wochen, das heißt eben nicht, dass die Politik da die Zügel aus der Hand gleiten, sondern das bedeutet, in diesen Momenten und mit dieser Taktik behauptet die Politik ihr Primat. Ja. Es darf kein anderes Thema geben, es darf keine anderen Handelnden geben. Es kommt darauf an, was die Merkel macht. Und dann werden Forderungen an sie gestellt und sie gibt ein bisschen nach und es ist alles berichtenswert. Und niemand käme auf den Gedanken zu sagen, ich glaube nicht daran, dass die Politik eine Lösung gibt. Wir müssen mal mehr auf die, was weiß ich, Freiwilligen, Flüchtlingshelfer oder sonst wen gucken. Nee, das ist da alles überhaupt gar nicht zugelassen und unmöglich. Und da wird man dann auch in der BBK so richtig angemacht, ja, wenn man plötzlich mit irgendwelchen peripheren Themen wie Massenüberwachung oder Armut und sonst was kommt. Das darf es da alles nicht geben. Wir reden jetzt über Flüchtlinge.
Ja.
Und deswegen, und Gottlieb wäre nicht Gottlieb, wenn er nicht auch der Merkel und so nochmal sagen würde, was er jetzt von ihr verlangt inhaltlich und so. Und das hat er, glaube ich, auch alles ganz schön gestrafft hier nochmal untergebracht in seinem Kommentar.
Von unseren Politikern ist zu verlangen, dass sie diese Unterscheidung treffen und jene, die kein Bleiberecht haben, konsequent und schnell in ihre Heimatländer zurückschicken. Dazu waren sie bisher zu feige.
Oh. Zu feige. Mensch, diese Schweine waren zu feige. Wir brauchen die Abschiebewellen. Die Transalle stehen bereit. Wir wissen, ja, wo die Leute sind, nämlich in unseren Aufnahmezentren. Und wir wissen, welche Bleibeperspektive sie haben. Keine. Also Gottlieb, schöpft hier schon mal aus dem Vollen und bereitet schon mal die Stimmungslage vor. Abschieben, das ist kein Tabu mehr. Man darf jetzt nicht mehr feige sein. Und ich habe noch einen letzten Clip von Gottlieb, was ich hier so richtig anmaßend finde. Er spricht nämlich plötzlich, und das muss man sich echt vorstellen, er verdient irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro oder so im Monat, sitzt in seinen Büros, fliegt dann mal nach Hamburg, um Kommentar einzusprechen oder macht das von München aus, wo er mit dem Dienstwagen hinfährt, vielleicht noch mit Chauffeur. Ja. Und jetzt maßt er sich an, im Namen der freiwilligen Flüchtlingshelfer zu sagen, wo Probleme sind, Klammer auf, sie sind die Überforderung, diese Probleme, Klammer zu.
Die Kanzlerin weiß, dass auch das wohlhabende Deutschland nicht Jahr für Jahr 1 Million Flüchtlinge aufnehmen kann. Wer es noch nicht wissen sollte, was ich nicht glaube, muss sie nur mit den ehrenamtlichen Helfern und den Polizisten sprechen, die die Flüchtlingskrise bisher ziemlich allein gemanagt haben.
So.
Ja. Ja, und da will ich nur kurz sagen, ja, natürlich können wir das 1 Million, das definierte ich ja auch schon mal da irgendwie in den 10er-Folgen, 110er-Folgen, das ist nicht die Grenze, sondern das ist so ein Maß, wo ich sagen würde, ja, natürlich kann man das aufnehmen und ist irgendwie tragbar. Und genau, ich will ja nicht auf dieser migrationskritischen Schiene fahren, sondern sagen, nee, ich finde es halt manchmal übertrieben aus dieser linken Blase oder wie sich auch Stefans Denken jetzt weiterentwickelt hat über die letzten Jahre, auch mit diesem Blick auf sein Buch Die Altenrepublik, das ich mir jetzt bestellt habe, dass diesen Monat rausgekommen ist, dass ja, so viele Deutsche alt werden und dann brauchen wir halt die Ausländer müssen rein. Und diese ganze Problematik, die greife ich ja nur an, aber grundsätzlich sage ich ja nicht, wir können das nicht schaffen, sondern ja, wir können 1 Million schaffen, auch 2 Millionen. Es ist aber wichtiger, die Wirtschaftskreisläufe sozialistischer zu gestalten, zu diesem so einem sozialistischen Recycling und Austausch auf Basis von Respekt und Zuneigung zwischen den Völkern und Zärtlichkeit zu kommen. Und ja, das wird dann die Leute davon abhalten, dass dieses Problem lösen, dass sie überhaupt in die Situation kommen, sich auf den Weg machen zu müssen, wie jetzt eben so viele Leute auf dem Weg sind, wie nie zuvor. Und da ist dann egal, ob wir 1 Million oder 10 Millionen aufnehmen, das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ja, da meine ich eben, jetzt jedes Jahr 50 Millionen aufzunehmen, das fände ich dann schon zu viel. Und wir können da ja, also wo ist diese Grenze, wo es zu viel wird, das ist die Frage. Bei 1 Milliarde, da sagten Stefan und Thilo, da wäre es ihnen auch zu viel. Vielleicht können wir den Clip später nochmal hören. Aber ja, ist ja nicht so wichtig, diese Frage. Grundsätzlich sollten wir Leute aufnehmen, die hierher kommen. Und ja, da auch nicht so rigoros unterscheiden, wer darf bleiben, wer nicht, sondern ist ja irgendwie klar, dass wer sich integrieren kann, wer einen Arbeitsplatz finden kann, der, warum sollte der nicht auch bleiben können und dass sie das schaffen? Dazu brauchen sie eben erstmal Hilfe und nicht diese Sabotage durch die deutschen Behörden. Und ja, also das ist eben klar, dass selbst so ein eingeborener Deutscher wie ich sich schwer damit tut, auf diesem ja, brutalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder sich davor fürchtet, in die Konkurrenzwelt einzutreten. Und so ein Ausländer, der noch nicht mal die Sprache spricht, natürlich noch viel mehr. Da brauchst du also diese Unterstützung. Angebote zum Sprachenlernen, vor allem kostenlos eben, was jetzt nicht der Fall ist. Und so weiter. Jetzt aber mit diesem Gedanken, im Hinterkopf, ja, es wäre aber gerade für solche Länder, wo eine Aufbauarbeit zu leisten ist, wäre es wichtig, dass die Leute dann vielleicht gut ausgebildet auch dorthin zurückkehren, dass man da irgendwie das im Hinterkopf fällt und nicht sagt, das müssen wir nur für die deutsche Wirtschaft wenden, die weiter anzufeuern, sondern zu sagen, ja, wir nehmen dich hier auf, aber wenn du aus so einem Land kommst, das, wo jetzt nicht direkt Krieg herrscht, dann sagen wir dir hier, nach 10 Jahren kannst du zurück. So wie dieser Genosse aus Jakarta, mein Mitbewohner, er sagte dann nach 10 Jahren einfach, ihm reicht's, ihm hat die Schnauze voll von Deutschland oder weiß nicht genau was, er wollte einfach zurück zu seiner Familie und hat gesagt, er hat hier studiert, hat hier lange gearbeitet als Ingenieur und jetzt reicht's einfach, also warum nicht zurück? Und so ist ja richtig, wahrscheinlich haben die meisten dann sowieso die Schnauze voll nach 10 Jahren und so könnte man das machen in solchen Ländern wie Indonesien, da sagen, ja, da ist nicht direkt Krieg und komm, du kannst auch wirklich zurück und da beim Aufbau helfen, das ist auch wichtig, dann arbeitest du da mal eine Weile und dann können wir wieder drüber reden, dass du kommst. Aber genau, das ist nur mein Punkt, dass man da nicht so undifferenziert rangeht und sagen, ja, einfach jeder, der da ist, das ist gut. Und was dann mit diesen Herkunftsländern passiert, dass die noch weiter drunter leiden, da Leute abzugeben, das haben wir gar nicht im Blick. Aber jetzt einfach weiter im Text, glaube ich, ja.
Das ist einfach nur der Sprech vom Innenminister.
Und
das ist Argumentation, also perverse Argumentation, zu sagen, wir wissen alle. Erinnere dich mal an diesen Clip, den AfD-Song, wo hier Gauland meinte so, das wissen wir. Und dann kommt auch dieser, na, das wisst ihr doch, oder? Das wissen wir doch. Das ist diese Argumentation.
Vor allem ist sie inhaltlich falsch. Und dafür
das sowieso.
Dafür gibt es ein sehr gutes Beispiel, das lese ich jetzt mal vor. In der Zeit, in der wir hier nicht gesendet haben und in München gibt es ja nicht nur Flüchtlingshelfer und Flüchtlinge, da gibt es ja nicht nur große Probleme, sondern da gibt es ja auch einen Tagesbetrieb und zu dem gehört dieser Merkur, also eine Regionalzeitung da unten. Und die hat ein Interview geführt mit Flüchtlingshelfern und das große Thema in diesem Text war, wir langweilen uns. Wir haben die ganzen Flüchtlinge vom Bahnhof abgeholt, haben sie hier betreut. Wir können 5000 Leuten am Tag umgehen und jetzt kommt aber keiner mehr. Ja? Also kein Flüchtling kommt mehr nach München so. Und dann entspinnt sich so dieses Gespräch und dann wird diese Flüchtlingshelferin gefragt, wenn sie keinen guten Grund dafür sehen, dass München kein Drehkreuz mehr ist, was vermuten sie? Und dann sagt sie, ich glaube, das ist politisch gewollt, um über die Medien den Eindruck zu erwecken, wir schaffen es nicht. Das ist ein Machtkampf zwischen Seehofer und Merkel. Die Flüchtlinge wären doch leichter über München zu verteilen. Hier fahren genug Regelzüge. Es gibt Schlafplätze. Ich glaube, es ist ein gefährliches Pokerspiel, die Situation an der Grenze kollabieren zu lassen. Und genau das sehen wir ja.
Das sagen wir auch seit Wochen. Die Verantwortlichen, die seit Jahren hätten vorsorgen können, sind jetzt diejenigen, die sagen, oh, wir sind überfordert.
Ne, vor allem, wir haben ja sogar ohne langfristige Vorbereitung in den Städten, wo die Bahnhöfe sind, wo die Helfer vor Ort sind, diese Aufnahmezentren, und da meine ich jetzt den positiven Begriff, eingerichtet. Jetzt stehen die alle leer, weil man nämlich die Situation dort eskalieren lässt, wo kein Bahnhof in der Nähe ist, wo keine Zelte stehen, wo auch kein Flüchtlingshelfer einfach mal mit seinem Auto oder gar mit dem Fahrrad oder öffentlicher Nahverkehr hinfahren kann. Sie stehen einfach im Wald, ja, an der grünen Grenze, wo die Österreicher sagen, ja, hier ist jetzt die Grenze zu Deutschland, machen wir die Bustüren auf und lassen die Leute da stehen. Ja, die nächste Stadt ist irgendwie 30 Kilometer entfernt. Man schafft es gerade noch die 5 Kilometer zu diesem provisorischen Zelt, das die Polizei da irgendwie aufbaut, die dann sagt, wir sind total überfordert und so. Also es ist wirklich die totale Eskalation an der Grenze. Und weil es alles so witzig ist mit dieser FAZ und wie sie damit umgeht, möchte ich auch da noch was vorlesen. Es ist nämlich, ich mach's mal kurz ab. Also es gab einen Text von Michael.
Stefan holt jetzt die Zeitung und holt die Schere und schneidet nochmal schön was.
Ich habe das hier ausgedruckt.
Sehr ewohnend, dass du überhaupt FAZ liest, das wollte ich nochmal anmerken.
Ja, das habe ich jetzt auf Twitter abgelesen, weil nämlich Patrick Barners, der 10 Jahre lang FAZ-Feuilleton-Chef war und der Schirmacher, dazu übergegangen ist, Screenshots vieler Texte bei Twitter einfach zu publizieren.
Oh, Leistungsschutzrecht.
Seine und andere, ja, das ist wirklich sehr witzig, ne? Und da habe ich das abgeschrieben und Patrick Barners hat nämlich einen Text von Michael Borgolte geteilt. Michael Borgolte ist ein sehr renommierter Historiker, den ich selber auch aus meiner früheren akademischen Tätigkeit als Soziologe kannte, als ich noch promovieren wollte und mich dem Mittelalter soziologisch zugewendet habe.
Du wolltest Dr. Schulz werden?
Ja, aber dann habe ich doch andere Wege eingeschlagen. Danke. Also Michael Borgolte ist ein von mir Also ich begegne ihm nur mit Interesse, ja, weil er sich da richtig auskennt. Und er rezensiert sehr viele andere historische Bücher in der FAZ. Diesen Text allerdings hat man nur als Leserbrief entgegengenommen, was bedeutet honorarfrei und so ein bisschen Zufall, ja, dass er damit reingerutscht ist. Und ich lese mal zwei Abschnitte vor. Und bei Leserbriefen ist es ja so, die beziehen sich ja immer auf Texte, die vorher in der Zeitung erschienen. Und in dem Fall ist das auch so. Und in diesen Texten ging es um die große Angst. Wir schaffen das nicht. Wir müssen uns hier irgendwie selbst retten. Wir müssen die Grenze schließen. Wir brauchen Transitzonen. Wir brauchen bewaffnete Kräfte und so weiter. Und daraufhin schreibt er, also Michael Bogolte jetzt im Zitat, etwas weniger Angst und mehr Rationalität, Gelassenheit und Geschichtsbewusstsein wären angebracht. Was sich gegenwärtig abspielt, ist Teil einer unaufhörlichen Migrationsgeschichte, die die Kulturen der Menschheit wahrscheinlich mehr als alles andere von jeher geprägt hat. Das war jetzt der Einstieg oder ein bisschen weiter oben im Text und jetzt am Ende. Integration der anderen oder gar der Fremden wird allerdings nur dann erfolgreich sein, wenn auch wir, die Aufnahmegesellschaft, uns öffnen und zum Wandel unserer Kultur bereit sind. Mit einem Untergang des Abendlandes hat eine solche kulturelle Innovation nichts zu tun. Und das sind Leute, die kennen sich wirklich, wirklich, wirklich aus, die das schreiben. Das sind nicht irgendwelche journalistischen Schreibtischtäter, die nochmal, weil sie ein bestimmtes Publikum ansprechen wollen, Angst verbreiten und so weiter, sondern das sind die, die die große Menschheitsgeschichte über Jahrtausende verfolgt haben, dazu publiziert haben und das nochmal in so einen kleinen Artikel gießen, den dann die FAZ gerade noch als Leserbrief entgegennimmt, damit er nicht ganz so ins
damit,
Auge...
Damit er sich nicht beschweren kann, die FAZ will das nicht.
Ja, also ich meine, so einen Bogolte-Lesebrief kann man einfach nicht ablehnen, ja, wenn er in der Redaktion auftaucht, das muss man dann drucken so, aber dass man das nicht nochmal, also wenn man... Wenn der Artikel kommt und dass man dann nicht nochmal sagt, okay, das können wir auch als Artikel machen, Herr Bogolte, dann kriegen Sie auch nochmal einen Euro pro Zeile oder so. Mhm. Also das finde ich wirklich, also, na gut, aber Babanas hat uns abfotografiert, uns Twitter-Menschen und deswegen sind wir auch drauf gestoßen.
Das Danke, Patrick.
Ja, Patrick Babanas ist übrigens auch der, der Die Panikmacher geschrieben hat, das Buch Die Panikmacher, was genau darauf abzielt, mal diese ganzen Islamphobiker ein bisschen hops zu nehmen und einen Arschtritt zu verpassen. Jetzt haben wir noch einen Clip vom ZDF. Das ZDF hatte gestern Peter Altmaier eingeplant, aber da das ja alle so lange dauert mit so einem Koalitionsding, weil das Wort Aufnahmezentrum ist ja doch ein recht kompliziertes, da braucht man länger.
Ja gut, ich glaube, das reicht nicht. Das waren ja recht lange Clips und ich musste es einfach laufen lassen, musste einfach den freien Lauf lassen, was die beiden hier wunderbar bewerkstelligen in ihrem Podcast. Und ja, damals war es einfach deutlich revolutionärer, hatte ich immer wieder dieses Gefühl, dass damals wirklich diese große Zeit des Aufwand-Podcasts war, der dann eingefroren und eingerastet ist in den Bahnen dieses Konsens der liberalen BRD-Demokratie. Und jetzt bin ich schon ermüdet vom Sprechen, muss mich hier langsam verabschieden, aber nicht zu schnell. Mit einem Knall will ich mich natürlich verabschieden heute. Und da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Das ist mein Markenzeichen hier. Und ich habe einen Text vorbereitet, der jetzt nicht richtig passt zu diesem Thema von heute, sondern der bezieht sich jetzt auf Wolfgang, der sich da reingequetscht hat in diese innige Beziehung, die Blutlinie, die von dem Aufwand-Podcast zu Tischlein deck dich führt. Nun aber, ja, bleiben wir hier inhaltlich. Diese emotionalen Gründe für mein Ressentiment lassen wir mal beiseite, sondern sagen, Wolfgang, der immer so gern den Universalismus des Westens betont und die Menschenrechte und so weiter, was Thilo jetzt hier als Theaterideale bezeichnete, die der Außenminister so im Munde führt, aber eigentlich unter der Hand die Wirtschaftsinteressen der deutschen Industrienation der herrschenden Klasse, die ihre Interessen für die Gesamtinteressen ausgibt, vertritt. Und lesen wir jetzt also hier rein. Das spielt auch mit den Fragen des Rassismus und ich frage mich da schon, ob ich da an der einen oder anderen Stelle zu weit gehe. Aber andererseits diese kulturellen Unterschiede, genau bei Bogolte haben wir es gehört, die sind auch so wichtig und auch so lustvoll, vielleicht der größte Treiber überhaupt der menschlichen Entwicklung. Und ja, deshalb ist es auch fatal mit dieser politischen Korrektheit. Wenn man sie übertreibt, dann nimmt man dem das Lustvolle zu sagen, man kann die Differenzen wahrnehmen oder sich lustig machen oder gewisse Vorurteile auch reproduzieren. Ja, Ich meine, mein Gott, man kann es nicht immer unterdrücken oder da kann man wirklich nie genau sagen. Oder auch bevor man was ausspricht, weiß man auch nicht, wie es rauskommt, so wie ich mich dann auch öfters nochmal korrigieren musste und erst sagte, die Menschenrechte sind die Rechte auf Leben und Wasser und was weiß ich. Und da sagte nein, auf einen Wahrheitsprozess, ein Projekt, dem du dich anschließen kannst als kleines Individuum und teilnehmen kannst an dieser Weltbewegung. Das ist das große Menschenrecht, wie in der Sowjetunion Teil und Bürger dieses Staats zu sein und zu sagen, immerhin, es gibt diese Institution, die hat sich auf den Weg gemacht, das Leben aller Menschen, die unter ihrer Fuchtel stehen, zu verbessern. Und ich kann da auch teilhaben und mitwirken, sogar als Parteisoldat, aber auch so als einfacher Arbeiter, bin ich schon gepampert durch das, die Partei immer die Interessen des Proletariats berücksichtigt und im Munde führt und ja, allein dadurch schon irgendwie darauf Rücksicht nehmen muss und immer weitere Verbesserungen für uns rausholt, immer weiteren Machtzuwachs und Komfortzuwachs gegenüber den Bourgeois, die langsam aber sicher dann an die Leine gelegt werden. An die kurze Leine. Jetzt nur noch dieser Text hier zum Abschluss. Merkwürdig, wie der naive Thilo viel besser als der belesene Wolfgang versteht, dass es sich bei deutsch-europäischen Werthirngespinsten um vorgeschobene Halluzinationen, Wahnbilder, Produkte des ethischen Deliriums handelt, die eben deshalb aufgeblasen werden, um die wahren materiellen Interessen der deutschen Industrie, des Finanzkapitals und des in ihrem ideologischen Sog kraulenden kleinbürgerlichen Spießers zu verdecken. Wir blasen also diese Menschenrechte auf und sagen, oh, dahinter sehen wir gar nicht mehr die eigentlich vulgären Interessen. Ja, wir sind auch so vulgär, wir denken auch nur an unseren Lendenbereich oder die sonstigen Komfortitäts, die Annehmlichkeiten des Körpers. Wir denken eigentlich auch nur die ganze Zeit daran und sind so, und wir schieben das aber vor und sagen den anderen, ja, ja, hier im Westen darfst du deine Freiheiten. Und hier ist es nicht so vulgär korrupt wie in Argentinien und so weiter. Hier, ja. Dieser Spießer ist der verbissene Verteidiger des ausbeuterischen Wirtschaftssystems, jenseits dessen er sich keine funktionierende Produktion vorstellen mag, da diese Weise des Erzeugens für ihn persönliche Nachteile mitbrächte. So flüstert ihm der Großindustrielle mittels seines Medienmagnats ein. Also der flüstert ihm das ins Ohr, dem Kleinbürger eben. Mithilfe seines Medienmagnats, das so schauderliche Hochöfen betreibt, in denen Hirn geschmolzen wird und die Arbeiterklasse hohl zurückbleibt, hat sie einmal dessen Hebel bedient oder dessen Wärme abbekommen. Genau, oder diese Fernsehnachrichten geschaut. Die Einfältigkeit ist zu erklären aus der Kriegsstimmung und der seit Jahresbeginn angelaufenen Begradigung der Heimatfront in Deutschland. Jetzt geht's gegen China. Jetzt müssen wir nochmal die Gründe rausgraben, warum wir besser sind als die. Also ja, gegen Russland jetzt erst direkt, aber China als Verbündeter Russlands, jetzt geht's halt gegen die. Und das analysiere ich hier als Grundlage. Ja, diese Haltung, für die vielleicht auch so in Wolfgang dann einsickert, er ist ja auch Mitglied des Proletariats und wenn man dazu nah rankommt an diese Medienmagnate und die Hochöfen, dann ja, bekommt man das ab, dann schmilzt einem einfach alles und man kommt so in dieses tribalistische Denken, jetzt einfach nochmal kurz nachdenken, kurz rauskramen, was ist nochmal besser an unserem westlichen Herrschaftssystem als an China und es muss doch was geben, wir müssen jetzt wirklich aufstehen und sagen, das ist unser Ding hier. Nun gut. Jetzt geht's gegen China. Jetzt müssen wir mal die Gründe rauskramen, warum wir besser sind als die. Mann gegen Mann, Menschenrecht gegen Menschenrecht. Jetzt wird verglichen. Und wer dabei schlapp macht oder sich als der kärgliche oder sich als der karger Bestückte herausstellt, der ist vor der ganzen Welt bloßgestellt. Arbeitet bloß nicht mit diesen Menschenfressern zusammen. So der Ruf des Weißen Westens gegen die aufstrebenden asiatischen Mächte. gerichtet an den globalen Süden, Afrika, Südamerika und die sonstigen Gebiete, die seit jeher versklavt, entmündigt, bevormundet, ausgeziert und abgewiesen werden von der materiellen westlichen Politik. Also der Westen richtet sich dorthin nach Südamerika. Afrika sagt, bloß nicht mit China, das sind Menschenfresser, ja. Ja, wissen wir, dieses Buzzword, ne, was da immer hängen bleibt in die Tagespolitik, die Aufmerksamkeit so kurz von den Menschenrechten bleibt noch nicht mal der hintere Satzteil, Wortteil hängen, sondern es sind die Menschenfresser, ja. Da wo es keine Menschenrechte gibt, gibt es Menschenfresser. Nun, diesem Trommelfeuer schließt sich Wolfgang merkwürdigerweise an, obwohl bestens informiert über westlichen Imperialismus und den Machtmissbrauch, den die weißen Machthaber durch ihr blökendes Wahlvolk scheinbar legitimiert ausüben. Ja, ich bin auch weiß. Ich bin ja auch weiß. Und das ist nichts Schlimmes. Warum nicht auch diese Hautfarbe schätzen und würdigen? Aber was sich besonders gut an ihr ablesen lässt, sind die eingetrockneten Blutflecken, die sich über die Jahrhunderte der Ausbeutung anderer Völker angesammelt haben. Scheinbar glaubt man als staatskonformer Westintellektueller daran, die europäischen ideellen Werte ließen sich gegen das in Stein gemeißelte reaktionäre Machtkonstrukt der EU und ihrer Staaten und Organisationen doch noch hochhalten und gegen die chinesischen Machtblöcke verteidigen. Solange man immanent kritisieren darf, ist alles in Ordnung. Dann geben wir dem Staat grünes Licht und signalisieren, was er tue, sei rechtens. Wenn auch in bedauerlichen Einzelfällen fehlerhaft. Bedauerlich. Nein, wir müssen uns stattdessen ganz der chinesischen Sichtweise öffnen. Mag diese nun Autokratie, Autoritarismus oder Kommunismus bedeuten? Hoffentlich kommen die Obdachlosen und sonstigen Verarschten hier und in den USA bald auf diese Idee, das zu fordern, was China vorlebt, egal unter welchem Namen. Hauptsache auch ein solches Gesellschaftssystem, das für die Bedürfnisse des Volkes geschaffen ist und dessen Entwicklungsfähigkeit zuarbeitet. Die Arbeiter des Staates also arbeiten dort der Entwicklung des Volkes zu. Nun, die Blutlinie. Letzter Absatz. Ziehen wir die Samthandschuhe aus in diesem letzten Absatz. Ja, liebe Leute, jetzt zählt's und das ist dann aber auch wirklich der Schlusspunkt für diesen Podcast hier. Und jetzt will ich aber wirklich auch mal dieses Mackerhafte aus kommunistischer Perspektive raushängen und sagen, meine chinesischen Brüder, Genossen, da unterstütze ich, ja, gebt denen grünes Licht. Und sagt, da, auch wenn ich euren Staat nicht genau kenne, wird es schon seine Richtigkeit haben und ich vertraue euch grundsätzlich zumindest. Und die Politiker hierzulande, die sind aber wirklich unrechtmäßige Okkupatoren, die da auf dem Thron, auf dem Chefsessel sitzen und nichts vorzuweisen haben, was sie eigentlich dazu berechtigen würde, im Munde zu führen, dass sie für das Volk arbeiten und dessen Interessen vertreten. Die Blutlinie der kolonialen, faschistischen, antikommunistischen Vergangenheit hat sich in unser Gedächtnis eingegraben. Und hier ist aber eine sehr wichtige Klammer, dann, die muss ich nochmal vorlesen, die ist sehr lang. Die Blutlinie der kolonialen, faschistischen, antikommunistischen bis hin zum Aushungern von Völkern mittels Sanktionen, in Anführungszeichen. Sanktionen, also das heißt ja, wir haben das Recht, die zu sanktionieren, die unethisch handeln. Wir im Westen töten gern Menschen, die angeblich ihre Menschenrechte nicht raffen und beschuldigen Regierungschefs, die zu rüde mit ihrem eigenen Volk umgehen, um zu sagen, dann müssen wir eben Verantwortung übernehmen für dieses fremde Volk. Genau, Klammer zu. Also der Westen immer wieder hungert er China aus oder Venezuela, wie auch immer. Jede Generation bringt diese neuen Verbrechen hervor. Und da sagt sich der Westen, ja, weil die nicht menschenrechtskonform sind in China, deshalb musste diese Blockadepolitik in den 50ern verhängt werden. Und nun gut. und was dann eben zu Hungersnöten führt, oder wie in Venezuela die Blockadepolitik. Ja, die sind nicht menschenrechtskonform und deshalb hungern wir die Leute da aus und töten die sogar noch, wie im Irak, durch diesen Medizin- und komplett Blockade aller modernen Lebensgüter. Ja, töten wir die Leute dort direkt, weil es kann ja wohl nicht sein, dass dieser Regierungschef so rüde umgeht mit seinem Volk. Das ist nur der Witz, den ich hier zum Ausdruck bringen wollte. Ja, und das ist sehr zynisch, aber einfach auch sehr witzig, wenn man so sieht, dass der Westen das anführt, die anderen gehen nicht ethisch um mit ihrem Volk und deshalb, ja, wir wissen es jetzt besser für dieses Volk, wie das regiert werden muss und erstmal durch unsere Bomben und ja, durch unseren Imperialismus erstmal auf Linie gebracht, erstmal diszipliniert werden. Nun, aber jetzt nochmal bitte. Ja, also das alles, die Blutlinie der Vergangenheit hat sich in unser Gedächtnis eingegraben. Wie kommt sie da wieder raus? Jeder weiß ja, auf welchem Berg an Gebeinen und Flüssen aus Blut der Westen seinen Wohlstand gegründet hat. Ganz einfach. Jetzt ziehen wir den Diskurs der Menschlichkeit auf. Jedem stehen seine paar Menschenrechte zu. Schutz vor bösen Eingriffen des Staats und der Justiz. So, und damit basta. Diese Rechte führen wir kurz hier in unseren bevölkerungsmäßig sehr kleinen Ländern ein. Und dann ist ja wohl für alle Weltbewohner klar, wir sind die Guten. Die anderen, die Barbaren. Schaut bloß nicht nach China. Die haben einen kleinen Pimmel. Ja, damit endet dieser Text mit diesem etwas kindischen Duktus. Aber ich konnte es hier nicht richtig auf den Punkt bringen. In diesem letzten Absatz muss ich deshalb zu ja, etwas verwegenen Stilmitteln greifen, um das zum Ausdruck zu bringen. Also der Westen will ja einfach sagen, dass er mehr hat. Und ja, jeder sieht ja, materiell hat er mehr, das BIP ist größer. Aber das reicht ihm noch nicht, weil er weiß ja, da kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen, was sind das für faschistische Verbrechen. 60 Millionen sind getötet durch diesen Zweiten Weltkrieg. Und kann es wirklich sein, dass wir immer noch genau Bescheid wissen über die Frage, wie man gut regiert, was ist die Regierungsform, wie sich die griechischen Philosophen gefragt haben. Wir hatten hier doch so viele Philosophen im Westen, in Griechenland damals schon, aber jetzt in der Neuzeit, auch in England, Frankreich, Deutschland vor allem natürlich. Ja, alle möglichen Leute haben sich Gedanken gemacht. Und dann kannst du, wie kann das eigentlich sein, dass dann ein Menschen am Ende 60 Millionen hingemesselt werden und ganze Generationen einfach in den Tod geschickt werden, aufgerieben werden an der Front, also ist das noch zu begreifen? Nein. Und deshalb, also ja, okay, dieses BIP, diese Überlegenheit reicht uns nicht mehr. Also die Menschenrechte. Wir führen jetzt die Menschlichkeit ein und ja, hier garantieren wir es so mehr oder weniger. Da gibt es dann auch Ausnahmen, wie diese Gesetze in den 60ern, die radikalen Erlasse, dass Kommunisten nicht mehr Lehrer sein durften. Und ja, so, aber selektiv wenden wir die halt an und geben der Herde dann das Gefühl, ja, ja, das gilt hier schon und das drücken jetzt die imperialistischen Medien ihren beherrschten Schäfchen ein. Ihr habt es hier so gut, weil das, was uns unterscheidet, sind die Menschenrechte. Ihr habt hier definitiv mehr, nicht nur materiell mehr. Und das ist also dieser Diskurs, der einfach sagen will, ja, in China haben sie nicht so viel. Und klar, es ist materiell liegt so auf der Hand, dass sie weniger haben. Und da könnte man dann ja doch neugierig werden und sagen, aber kann es nicht sein, die haben doch auch eine ganz gute Gesellschaft und vielleicht auch ein gutes Zusammenleben, wenn auch auf deutlich kargerem, frugalerem Niveau, damals ja noch zu Zeiten Maus im wahrsten Sinne des Wortes, dass 88% der Bevölkerung als arm galten, also unter der Armutsgrenze lebten. Und ja, da müssen wir also ganz klar die Demarkationslinie einziehen und sagen, nee, die Menschenrechte, die sind es, was dort nicht gibt. Und die haben einfach grundsätzlich weniger, sind weniger gut ausgestattet. Und ja, so ist einfach der Westmarker gepolt, dass er daran denkt. Das schlägt den Bogen zurück zu meiner Theorie. Das ist wirklich meine ganz große Theorie, mit der will ich auch euch erschlagen hier noch zum Schluss und sagen, ja, diese Theorie, zu der stehe ich, die steht auch zu mir und die will ich hier nicht weiter beim Namen nennen, sondern jeder, der vertraut ist mit dem Diskurs von Tischlein Deck, ich weiß, dass die Theorie eine brachiale Kraft ist, dass sie emporgereckt und stolz sich mal um mal präsentiert und ich in diesem Podcast einfach sagen kann, ja, das ist meine Ausstattung, das ist mein Paket, das liefere ich euch und stelle es hier kommunistisch zur Verfügung, teile es gern, meine Ressourcen gern mit euch, klar, muss man abwägen, ja, man hat nicht immer die Einsatzfähigkeit und generell, das sind, da fangen die politischen Erwägungen an. Man kann auch nicht alles irgendwie zerschlagen und gleich mit der ganzen Menschheit teilen. Diese Produktionsstrukturen sind jetzt hier schon so hoch entwickelt, schon so überzüchtet in Deutschland und in Mali sind sie ganz niedergeschlagen oder in der Ukraine, die, wo es vor 30 Jahren noch gab, jetzt ganz niedergewirtschaftet. Und meine Theorie kann aber der Welt den Weg weisen. Und mehr kann ich eigentlich ja nicht hinzufügen, auch wenn ich jetzt noch mal kurz durch meine Timeline scrolle. Ja, ich wollte zum Beherrscher Europas aufsteigen. Drücken wir es so aus. Ich will zum Herr Europas aufsteigen. Natürlich nicht aus dieser deutschen Perspektive, sondern aus der proletarischen, dass die Proletarier jetzt erstmal Europa beherrschen müssen und die anderen in die Schranken weisen. Oder die Sigmund Gottliebs, die Kleinbürger, die im Sog, die da im Sog schwimmen. Ah, genau. Aber die jetzt, nur noch ein zweitweetiger Thread. Das ist jetzt ein lockerer Ausstieg und bringt wirklich nochmal die materielle Basis meiner Theorie zum Ausdruck und kann euch hoffentlich auch anleiten, jetzt den Übergang dann zu finden, wieder ins Private, wo ich euch dann leider allein lassen muss mit diesen Worten. Und ja, das ist jetzt also mein Umsturzprogramm. Critical Whiteness. Dialektische Aufhebung der weißen Herrschaftsform, ideologischen Mechanismen und räuberischen Akkumulation auf Kosten anderer entmenschlichter Akteure. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Critical Whiteness. Materiell erarbeiten. Diesen weißen Reichtum hier, den können, da ist der Welt auch nicht geholfen, wenn wir den ganz zerschlagen hier, ganz Deutschland in Flammen aufgehen lassen, wie ich es mir manchmal vorstelle. Das ist ja auch irgendwie kein Weg, der weltweit hilft. Und trotzdem aber diese Reflexion einführen, die Blutlinie. Wie kommen wir jetzt dahin, dass diese Blutlinie langsam aber sicher aufhört und diese Spur, die sich durch die Historie zieht, dann nicht mehr solche Abdrücke in unserem Gewissen hinterlässt. Ja, dass wir wirklich den anderen als anderen Menschen auf Augenhöhe wahrnehmen und nicht als Konkurrenten, der uns niederwerfen will und den wir deshalb niederhalten müssen, weil das genauso machen würde, wenn er in der Position wäre. Und da ist ein Menschenleben hat weniger Wert, in Kolumbien etwa. Und da haben wir ja wohl jedes Recht, unsere Position zu verteidigen und so weiter. Nein, dieses Recht natürlich nicht, das wollen wir hier aufheben. Und ich will jetzt aber zu diesem zweiten Teil kommen des Tweets, das ist nämlich der wichtige. Außerdem eine neue Form der Zärtlichkeit der Völker. Austausch von Liebesblicken, Sex und liebevollen Zuwendungen, Signalen und Anerkennungsboni zwischen und innerhalb der Völker muss gesteigert werden. Dieser Handel, dieser Austausch muss also gesteigert werden. Oder nur so Blicke, die man sich zuwirft, das sind auch schon Boni, die man da bekommt. Und damit erkennt der andere ein. Erkennen im biblischen Sinne heißt ja auch Sex haben. Ist auch eine sehr schöne Konnotation, die die Bibel hier liefert. Und ja, so haben sich die Völker früher auch immer erkannt, durchmischt. Und jetzt aber nur noch der Schluss dieses Tweets. Ja, Sex ist die Keimzelle des Sozialismus. Erst wer fremdländische Menschen liebt und oder in ihrer Heimat lebt, wird zum Weltbürger. Gut, da muss man natürlich sagen, ja, es ist ja auch völlig okay, wenn sich weiterhin zwei Deutsche lieben wollen, zwei Schweizer oder zwei Ukrainer, wie jetzt die beiden Ukrainer, die ein wunderbares Pärchen, das hier eingezogen ist. Also ja, ist ja völlig egal. Trotzdem meine ich, zumindest mal im Ausland dann leben, dann wird man zum Weltbürger, dann kann man da besser das nachvollziehen und so verstehen, was auf sich hat mit dem sozialistischen Austauschsystem, warum es notwendig ist, jetzt diese Art Handel zu betreiben zwischen den Völkern und nicht immer diesen Freihandel der freien Konkurrenz des stärkeren Gemächts, der stärkeren Kanone und stärkeren Produktions- Infrastruktur. Und mit dir, mit diesen Worten kann ich hier wirklich nur sagen, ja, danke fürs Zuhören und danke, das war eine Folge, die hat mich wieder herausgeschleudert und das war ja wunderbar. Und ich muss mich jetzt aber auch ums Private kümmern. Auch für mich ist dieses Programm das Entscheidende eigentlich, dass ich mir sage, du musst ja trotzdem noch leben, selbst wenn du jetzt zum Generalsekretär für ganz Europa aufsteigst. Ja, das Wichtige ist eigentlich trotzdem noch das Leben. Man muss ja auch irgendwie klarkommen in der heutigen Zeit der spielenden Klassenkämpfe. Erstmal da schauen, dass man psychisch und körperlich gesund bleibt und erstmal eine Ausgeglichenheit vielleicht in der Liebe oder woanders findet. Und dafür danke ich euch einfach, dass ihr mir auch dieses Gefühl der Verbundenheit und Zärtlichkeit liefert und kann jetzt hier nur sagen, Schluss und Ende.